do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tue ich nicht alleine, ich bin Lorenzo Ligresti, sondern das tue ich wie immer gemeinsam mit Julius Schubert. Wie geht's dir, Bro?
Hi, mir geht's super. Ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen einmal die Woche und uns heute wieder ausführlich über Basketball unterhalten. Wie geht's dir, mein Freund?
Mir geht es sehr gut. Zum 9. Mal sitzen wir schon zusammen hier in dieser,
schönen
romantischen Konstellation. Das ist echt verrückt. Was im Rückschluss auch bedeutet, dass die laufende NBA-Saison schon eine ganze Weile läuft. Wir haben nämlich kurz nach der Opening Night, ich glaube 2 Tage nach der Opening Night kam unsere erste Folge raus. Das heißt, wir haben jetzt auch schon wieder 9 NBA-Wochen hinter uns, was ganz schön verrückt ist. Wie du sagst, die Zeit fliegt und nach 9 NBA-Wochen stehen die Boston Celtics noch immer ganz weit oben, sowohl was die Standings angeht, als auch was das Offensivrating angeht. Die beste, effizienteste Offensive der Liga, Stand jetzt sogar aller Zeiten. Und wir wollen uns heute mal anschauen, woran das liegt, ob das so bleiben kann, ob das so bleiben wird. Und ja, vor allem, was die großen Faktoren für diesen offensiven Erfolg der Celtics sind. Passenderweise haben die Celtics natürlich offensiv ein absolutes Feuerwerk abgebrannt heute Nacht. Wir nehmen am Dienstag Mittag auf und die Celtics haben heute Nacht gegen die Los Angeles Clippers verloren und dabei, ich glaube, 93 Punkte gemacht, nichts getroffen. Deswegen mal wieder richtig gutes Timing, das wir uns hier ausgesucht haben. Aber nichtsdestotrotz quatschen wir heute über die Celtics Offense vor allem. Und ja, wir steigen damit ein. Davor aber noch ganz kurz. Letzte Woche haben wir über unsere Brazilian Steakhouse-Erfahrungen gesprochen. Und wie ihr gehört habt, war ich in der Zwischenzeit nochmals in Hamburg. Und ich habe dir versprochen, dass ich dir jetzt hier nochmal kurz meine Erfahrungen beim zweiten Besuch in diesem Restaurant schilder. Du warst ja nicht ganz so zufrieden, weil das Steak nicht so geil war.
Ich war nicht ganz so hyped. Der Rest wirklich 10 von 10. Aber gerade das Steak, die Königsdisziplin war nicht so geil. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter, ob das einfach nur mal ein schlechter Tag war, den die da hatten, oder ob das dir jetzt auch aufgefallen ist. Wie war es bei dir?
Ich glaube, es war einfach nur ein schlechter Tag. Also ich musste auch sagen, das Steak ist mir jetzt nicht positiv aufgefallen, aber auch nicht negativ. Es war
okay. Konntest du kauen?
Ja, es war gut. Man konnte es kauen. Okay. Und wie du sagst, der Rest war halt, es war jetzt das erste Mal seit einer Weile, dass ich diese kleinen Käsebrötchen wieder hatte.
Oh mein
Gott, diese Käsebrötchen.
Ja.
Und ich war mit ein paar KommilitonInnen unterwegs, hab dort gegessen, die waren auch begeistert von dem Restaurant, von dem Konzept. Die kannten das auch allesamt noch nicht. Dann habe ich natürlich auch unsere Story zum Besten gegeben aus LA und so weiter. War ein schöner Abend, guter Restaurantbesuch. Ich kann nicht meckern. Für mich gleichzeitig der vorerst letzte Hamburg-Aufenthalt. Es dauert jetzt eine Weile, bis ich mal wieder. Ich war in Hamburg an der Uni, wie relativ regelmäßig. Jetzt dann aber dieses Jahr nicht mehr und auch generell ist jetzt bei mir mein Masterstudium neigt sich jetzt auch schon rasant dem Ende zu, was ganz schön verrückt ist. Schon bald muss ich mich mit Masterarbeit und so weiter rumschlagen, aber das ist dann doch noch zu. Das ist, was ist das aus How I Met Your Mother? Das ist irgendwie, das ist das Problem von Ted von morgen. That's tomorrow, ja, Ted's problem.
Was war das für eine Folge? Das war die Folge, wo Marshall und Ted sich überlegt haben, wer das Apartment bekommt, später mal. Und sie haben einfach nur gesagt, ja, da kümmern sich Zukunfts-Ted und Zukunfts-Marshall dann drum. Und dann, als dann die Zukunft da war, dann so, damn, hätten wir mal.
Aber krass, das ist ein Problem von Zukunfts-Lorenzo.
Aber ja, du hast gerade LA gesagt, heute kamen Tickets. Die Lakers-Spiele, ich bin ja mehr oder weniger den Dreiviertel des Januars in Kalifornien wieder auf NBA-Reise, so eine wie wir dieses Jahr
noch ist
gemacht
es
haben. Und da kamen heute, die ersten Lakers-Tickets per E-Mail. Clippers-Tickets kommen dann die Tage noch. Wird geil, sehen wir zweimal Dallas, einmal gegen die Clippers, einmal gegen die Lakers. Und ein paar schöne Spiele, Sixers sind in Town, Rockets sind in Town. weiß gar nicht, wer noch da ist. Aber das wären richtig krasse Spiele. Also wird fett. Hm. Ja.
Und so wie es in der Crypto.com Arena in letzter Zeit läuft, vielleicht läufst du mit ganz schön viel Cash wieder zurück. Hast du mitbekommen, dass da in zwei aufeinanderfolgenden Nächten der Halfcourt-Shot von dem Fan getroffen wurde?
Ich hab die beide Spiele geschaut. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Vor allem im ersten Spiel noch 75.000 irgendwie gewonnen. Ich glaube, dann war das Budget weg, der dann die zwei Nächte später getroffen hat, hat nur noch 25.000 bekommen, in Anführungszeichen nur noch. Aber ich habe dann auch, also ich hatte das dann auch in meinem Instagram quasi als Video mit drin und meinte gleich, sign this guy at Lakers, als die Lakers sich gleich ein bisschen Shooting in den Kader reinholen. Aber krass, Westbrook, das war auch das eine Game, wo Westbrook irgendwie einen Buzzerbeater von der Mittellinie getroffen hat. Also ich weiß nicht, was da los war. Aber ja, vielleicht habe ich auch Glück. Die nehmen gerne welche aus den oberen Rängen, habe ich gehört. Nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Mindestens genauso gut wie die Fans in der Crypto.com Arena treffen bislang in dieser Saison die Boston Celtics. Wir kommen jetzt noch nicht dazu. Erstmal kommen wir zu den Headlines, aber die Überleitung wollte ich jetzt nicht.
Deswegen bist du der Moderator.
Aber vorher, bevor wir über die Celtics sprechen, haben wir mal wieder natürlich Headlines mitgebracht, so wie jede Woche. Und meine Headline in dieser Woche ist: Schade für Cade Cunningham und die Pistons. Weil ja heute Nacht oder noch spät gestern Abend kam eben die Neuigkeit von Woj, dass Cade Cunningham, der gerade an einer Schienbeinverletzung laboriert, wohl vorhat, diese Verletzung in Form einer OP beheben zu lassen. Und das bedeutet für ihn das Saison aus. Soweit ich weiß, hatte er die OP noch nicht und es war noch ein bisschen vage formuliert, aber es hat sich schon so angehört, als würde das dann in den nächsten Tagen irgendwann, also bis ihr die Folge hört am Donnerstag oder wann auch immer, bis dahin ist es wahrscheinlich schon offiziell, vielleicht sogar die OP schon passiert, wer weiß. Es bedeutet auf jeden Fall kein Cade Cunningham mehr diese Saison, der seit Anfang November komplett raus war. Wir haben dementsprechend leider von ihm, von dem wir uns ja wirklich viel erwartet und erhofft hatten, unter anderem in der Folge über unsere Breakout-Kandidaten haben wir über ihn gesprochen. Wir beide sind große Cade-Fans. Ja, wir werden leider diese Saison nur sehr wenig von dem sehen, was man sich erhofft hatte und generell sehr wenig von ihm sehen. Und das ist einfach sowohl für ihn persönlich natürlich total schade, weil ein Spieler, ehemaliger Number-One-Pick vor zwei Jahren, der eine gute Rookie-Saison gespielt hat, von dem man sich erhofft hatte, dass er nochmal diesen Sprung machen kann. Ja, wir werden es leider nicht sehen, wir werden es erst nächstes Jahr sehen und auf der anderen Seite auch für die Pistons maximal unglücklich, beziehungsweise je länger ich drüber nachgedacht habe, umso zwiegespaltener bin ich. Also ich glaube, wenn ich im Pistons Front Office sitzen würde, auf der einen Seite, so man würde auch mit Cade Cunningham nicht so viele Spiele gewinnen wahrscheinlich dieses Jahr, aber dann doch einige mehr vermutlich. So ist man jetzt voll im Rennen um die Lotterie für Victor Wembanyama und Co. Auf der anderen Seite, es ist natürlich als Team im Rebuild, wenn dir dann dein Franchise-Cornerstone wegfällt, erschwert das natürlich jede weitere Entscheidung. Weil eigentlich würdest du ja ganz gerne, die Pistons haben vor kurzem angefangen, Two-Big-Lineups zu spielen, zum Beispiel mit Isaiah Stewart und Jalen Duren, dem Rookie. Eigentlich würdest du das natürlich gerne mit Cade sehen, um zu wissen, okay, ist das etwas, das wir in unserer Zukunft anbringen können? Du würdest den anderen Rookie, den sie jetzt dieses Jahr gepickt haben, Jaden Ivey, du würdest den halt gerne neben Cade sehen, so viel wie möglich. Killian Hayes, für den das jetzt persönlich eine Chance sein könnte, sich in die Rotation zu spielen, er macht's gut bislang in den letzten Wochen, aber auch das so ein Fall, du würdest es halt gerne hinter Cade oder neben Cade sehen. Also all diese Entscheidungen sind ja, laufen bei ihm zusammen sozusagen. Ja, dementsprechend wird es interessant sein zu sehen, was die Pistons machen in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Vielleicht kommt sogar der ein oder andere Trade. Bojan Bogdanovic spielt gut und sitzt darum. Ich denke, der Plan war, ihn zu behalten, aber jetzt, wo Cade raus ist, vielleicht ist man da eher gewillt, ihn für einen First-Rounder plus X ziehen zu lassen. Ja, also wie gesagt, sehr schade für NBA-Fans, für Cade-Liebhaber, schade für ihn persönlich und für die Pistons wirft das Fragen auf deren Antworten man gespannt sein darf in den nächsten Wochen und Monaten.
Ja, mich kotzt es immer an, wenn Spieler, die ein sehr, sehr hohes Potenzial haben, nicht so wirklich eine Chance bekommen, dem gerecht zu werden, einfach aufgrund von Verletzungen. Und wenn wir uns zurückerinnern, an Cade ja schon letztes Jahr verletzt reingestartet in seine Karriere, hat doch nur 64 Spiele gemacht letztes Jahr, war dann dieser super langsame Start, weil er auch noch angeschlagen war und ewig gebraucht hat, bis er dann auch körperlich auf dem Level war. Und jetzt ist ja wieder so eine Situation, wo er nicht so wirklich zeigen kann, mal über einen längeren Zeitraum, ja, was er drauf hat. Spielpraxis sammelt, sich an dieses NBA-Level gewöhnen. Und bei Cade war immer die Sache, er zeigt diese Ansätze, aber also du siehst immer wieder, dass er es kann und dass er dieses Special-Talent ist, aber es ist halt nicht konstant über einen längeren Zeitraum da. Und in dem Fall kann es halt einfach nicht da sein, wenn er immer wieder Verletzungen hat und jetzt dieses Season-Ending nach 12 Spielen ist natürlich, das ist natürlich schon schlimm und es tut mir leid, tut mir mega leid für ihn und ja, es tut einfach weh, weil du hast es gesagt, wir sind beide sehr, sehr große Cade Cunningham-Fans. Ich glaube weiterhin, dass er das Potenzial hat, irgendwann mal einer der 10 besten Spieler der Welt zu sein. Aber dafür braucht er halt Spielpraxis und dafür muss er fit bleiben. Das ist ja die Diskussion haben wir bei Zion Williams in den letzten Jahren auch geführt. Das Potenzial ist da, aber ja, muss halt eben auch spielen. Von daher für ihn katastrophal, für die Pistons natürlich auch nicht schön. Scheiß Situation.
Ja, sehr schade für alle Beteiligten. Er soll rechtzeitig fit werden, dann wiederum nächstes Jahr fürs Training Camp und so weiter. Also wenn es alles nach Plan läuft, dann kann er die Saisonvorbereitung nächstes Jahr an der Seite von Wembanyama zum Beispiel, kann er dann schon komplett wieder mitmachen, was ihm natürlich sehr zu wünschen wäre. Aber ja, wie du sagst, gerade ein Spielertyp wie er, so ein primärer Ballhändler, Lead Guard, das Wichtigste in der Entwicklung eines solchen Spielers sind die Reps. Zu verstehen, wie Defenses funktionieren und reagieren. Und es fehlt ihm jetzt halt im Prinzip fast ein komplettes Jahr, um diese Erfahrungen zu sammeln. Und ja.
Ich finde das
schade.
Ich find das auch immer surreal, wenn ich das lese, weil niemand von uns denkt jetzt bereits an den Saisonstart in der kommenden Saison. Mhm. So, die neue Saison hat gerade erst angefangen. In keiner Welt denke ich darüber nach, was Opening Night nächstes Jahr ist. Außer vielleicht, wenn es darum geht, wo Wembanyama spielt. Aber das ist ja auch nur so ein Randgedanke. Bei mir zumindest aktuell. Ich bin jetzt fokussiert auf die aktuelle Saison. Und dann zu lesen, er soll wieder fit sein, wenn die kommende Saison losgeht, das ist einfach für mich so, kann ich gar nicht so richtig handeln, sage ich mal, ja. Weil das einfach für mich noch so weit weg ist und die Saison gerade ist angefangen und wir sehen jetzt einfach nicht nochmal, das ist schon echt ein Schock, selbst als jemand, der halt kein Pistons-Fan ist, so von daher ganz, ganz krank. Aber, wenn ich da mal zu meiner Headline überleiten kann, weil ich habe es gerade schon seinen Namen gedroppt, Zion Williamson, jemand, der auch in seinen ersten Jahren sehr, sehr viel Zeit verpasst hat und wo wir immer alle wussten, das Potenzial ist da und der jetzt spielt und der richtig gut spielt. Deswegen ist meine Headline, Doppelpunkt, der Tag, an dem Zion Williamson zu einem unberechenbaren offensiven Spieler wird, ist der Tag, an dem es vorbei ist für NBA Defenses. Jeder weiß, was Zion Williamson vorhat. Jeder weiß, der Dude zieht zum Korb. Jeder weiß, der hat nicht viele Moves. Du weißt, über welche Seite er zum Korb ziehen will. Du kennst seine 2, 3 Moves, die er hat. Du kennst seine eine Art und Weise, wie er den Ball gathert. Du weißt, wann er den Dropstep rausholt. Du weißt, mit welchen Beinen er abspringt. Du weißt, was er macht. Du weißt, dass er eigentlich auch dann nicht wirklich so häufig abspielt, außer es ist wirklich sehr wirrt. Und du kannst nichts dagegen machen. Also du weißt, was er vorhat, du weißt, wie du es verteidigen möchtest, 2 Punkte. Und du kannst nichts dagegen machen. Und sobald sich das ändert, sobald dann, und das wird mit der Zeit kommen, weil gerade dieses vielseitigere, unberechenbare Spiel, das lernst du mit der Zeit. Und das haben wir auch bei Giannis gesehen, der am Anfang auch relativ berechenbar war und dann auch noch einigermaßen gut zu verteidigen war. Aber sobald er dann mehrere Moves hat, und sobald er weiß, wie Defenses funktionieren und er weiß, wie er sie manipuliert, sobald er zu einem sehr, sehr guten Passspieler für seine Kollegen wird, was ich auch bei Zion in der Zukunft auf jeden Fall sehe, sobald er anfängt, irgendwelche Fakes rauszuholen oder sowas. Also ich will jetzt hier Zion nicht seine Skills absprechen, das ist im Vergleich zu Rookie-Zion oder College-Zion auf einem ganz anderen Level, was Ballhandling und Körperkontrolle und all solche Sachen angeht. Aber du weißt im Großen und Ganzen, was er vorhat und du kannst nichts dagegen machen. Wieder dieses Jahr 25 Punkte pro Spiel, ein 124er Offensivrating, On-Court Net-Rating von plus 12, On-Off-Differenz von plus 12. Die Zahlen sehen absolut fantastisch aus. Nur SGA und Luca ziehen häufiger zum Korb pro Spiel. Als Post-Up-Spieler, als jemand, der sich offscreen bewegt, an den Ball kommt, als Pick-and-Roll-Ballhändler, Point Zion, aber halt auch als jemand, der sich abseits bewegt und cuttet, wahnsinnig, wahnsinnig stark. Also Zion zeigt in diesem Jahr, dass er dieser Franchise-Spieler-Typ der erste Option der Offensive sein kann, dass er, wenn er fit bleibt, für mich auf dem Weg ist, einer der besten 5 Spieler der Welt zu werden und dass die Pelicans legit sind und in dieser Saison eine echte Chance haben, A, weil sie selber sehr gut und tief sind und B, weil der Westen halt wide open ist und von daher Zion Williamson ist, das ist scary, was da in New Orleans gerade abgeht.
Absolut. Erinnerst du dich an die eine Szene in Game of Thrones in einer der Schlachten bei der Night's Watch auf dieser, in der Black Castle, als der Riese durchs Tor kommt und dann einen der Soldaten einfach so wegkickt und gegen die Wand klatscht?
Ja.
Das ungefähr ist Zion Williamson auf dem Weg in die Zone.
Genau so, ja.
Der Typ ist unaufhaltsam, es ist so, es ist der wirklich der Wahnsinn. Und als jemand, der ihn im ESPN Fantasy Team hat, was ich gefühlt auch irgendwie einmal die Woche sag, freut mich seine Entwicklung und natürlich, dass er jetzt fit bleiben konnte in den letzten Wochen, was ja zu Beginn der Saison auch nicht der Fall war. Der hat auch schon ein paar Spiele verpasst, wo man sich schon wieder Sorgen machen musste, wie es läuft. Vieles von dem, was er jetzt gerade macht, muss man auch dazu sagen, in der Abstinenz von Brandon Ingram. Das wird jetzt interessant zu sehen sein, wie sich diese offensive Rollenverteilung gestaltet zwischen CJ McCollum, Zion selbst und Brandon Ingram, wenn der jetzt zurückkommt. Aber an sich, ja, du brauchst mich nicht großartig von Zion und seinem einzigartigen Skillset und Talent überzeugen. Er wirkt athletischer, spritziger, beweglicher, als er das vielleicht in der NBA je getan hat. Das erinnert schon eher an das, was wir bei Duke von ihm gesehen haben, rein körperlich. Was ein super Zeichen ist. Hoffen wir, dass er es weiterhin in solche geilen Leistungen ummünzen kann und vor allem natürlich gesund bleiben kann. Das wird weiterhin die große Frage bleiben und das wird wahrscheinlich auch eine Weile dauern, bis er diese Fragezeichen wirklich abschütteln kann. Es wird es halt brauchen, ähnlich wie bei Anthony Davis. Anthony Davis dieses Jahr, was hat er, 2 Spiele verpasst, glaube ich. Eins davon war wegen einer Krankheit.
Mhm.
Trotzdem kommt nach fast jedem Spiel, auch das kann ich als Fantasy-Manager sagen, Anthony Davis steht bei jedem Lakers-Spiel auf dem Injury Report.
Immer, ja.
Ist dann meistens probable, immer. Ich nenne ihn liebevoll Anthony Day-to-Davis. Irgendwann
Das hast du geklaut. Das ist
Das kam nicht von mir. Ich weiß aber nicht mehr, von woher es kam.
War es Charles Barkley oder was Anthony Street Cloth? Ich weiß gar nicht. Oder Anthony Day-to-Day. Es gibt, das ist aber auch wieder, ja, bisschen disrespectful, finde ich, teilweise. Der Dude sucht sich das nicht aus, der Dude ist nicht soft. Und da gibt es andere Kandidaten, die deutlich weniger spielen und deutlich häufiger
Worauf ich hinaus wollte,
Load managen. Aber ja.
Ein Spieler das bewiesen hat, obwohl er es schon beweist, dauert es einfach vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung noch mal ein Stück weit länger. Und bei Zion, das ist eine Geschichte, die ihn wahrscheinlich über weite Strecken seiner Karriere verfolgen wird, bis er halt wirklich zeigen kann, okay, er ist im besten Fall natürlich sogar mehrere Saisons am Stück, kann man auf ihn zählen und auf seine Knie vor allem zählen, bei dieser ja immer noch sehr krassen Anatomie, die er so mit sich rumträgt. Aber ja, ich drücke die Daumen, nicht nur als Fantasy-Manager, sondern auch als Fan und von ihm und seiner Spielweise. Und ja, wenn er es tatsächlich irgendwann schaffen sollte, jetzt neulich gegen die Suns hat er 2 von 3 Dreiern getroffen und die auch ziemlich ansatzlos genommen, ohne zu zögern. Ja, wenn er noch mehr Ebenen zu seinem Spiel hinzufügt, dann ist es over.
Er streitet sich gerade mit Luka Doncic, wer der Nachfolger von Robert Sarver als der Eigentümer der Phoenix Suns wird. Das habe ich neulich gesehen, musste ich lachen, obwohl natürlich da Luka momentan schon noch einen Vorsprung hat. Irgendwas haben die Suns Luka auch angetan, seit er da immer auftritt, aber ja. Stimme ich dir auf jeden Fall bei.
Phoenix und New Orleans aber scheint sich irgendwie gerade so eine kleine Rivalität zu entwickeln. Ich hoffe sehr, dass es zu einer Playoff-Serie kommt zwischen den beiden.
Ja, auf jeden Fall.
Weil halt auch die Charaktere irgendwie drin sind. Allein schon Chris Paul und José Alvarado, so, die will ich einfach 7-mal gegeneinander spielen sehen.
Ja.
Naja, aber aus Phoenix und aus New Orleans und Co. geht es jetzt nach Boston, wo aktuell die beste Offensive der NBA-Geschichte residiert. Bislang die Celtics, lass uns zu Beginn vielleicht ein paar nackte Zahlen runterrattern. Die Celtics laut Cleaning the Glass mit einem Offensivrating von 120,2. Das war aber allerdings gestern noch bei 121, als ich zuletzt reingeguckt habe. Das hat jetzt dieses Spiel gegen die Clippers hat das ganz schön nach unten gerissen. Sie haben weiterhin das beste Netrating der Liga mit plus 8,5. In den letzten 2 Wochen, gerade mit diesen Niederlagen, nicht nur gegen die Clippers, auch gegen die Warriors, haben sie verloren einmal. Allerdings ohne Al Horford. Also das ist auch kein Geheimnis, wenn Blake Griffin in der Starting Five steht, dass das ein bisschen was wegnimmt von deiner Potenz als Team. In der Defense sind sie übrigens auch inzwischen echt in einem sehr guten Rahmen angekommen. Inzwischen 9. mit einem Defensivrating von 111,7. Aber heute wollen wir uns auf die Offense fokussieren. Effective Field Goal Percentage, die beste der Liga. Die Turnover Percentage ist die drittbeste der Liga. Sie sind ein desolates Offensive Rebounding Team, aber das ist zum Teil mit Absicht.
Und
sowohl was das Personal als auch das.
Oh, ja, das hat zum einen taktische Gründe und zum anderen, wenn du nie daneben wirfst, gibt es auch keine offensiven Rebounds.
Gut, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich auch. Guter Punkt.
Danke.
Ja, die Celtics in Sachen Freiwurfrate sind sie auf Platz 10 bislang. Also das sind so diese, was man als Four Factors kennt, die so ein Offensivrating mehr oder weniger ausmachen. 44% ihrer Wurfversuche bislang sind Dreier. Nur Golden State und Dallas drücken häufiger ab von jenseits der Dreierlinie. Ein ganz klarer Fingerzeig von Neucoach bzw. Interims Head Coach Joe Mazzulla, der dieses offensive System der Celtics einfach nochmal deutlich weiterentwickelt hat und ihm neue Facetten gegeben hat. Und das ist wahrscheinlich der Hauptpunkt, von diesen 44% Dreier, die sie nehmen, treffen sie halt 39,8%. Inzwischen wurden sie ganz knapp von Denver überholt. Die Nuggets treffen mehr als 40% ihrer Dreier. Aber die Celtics weiterhin mit dem zweitbesten Wert, was das angeht. Sie haben eine Quote von 47,9% aus der Midrange. Das ist Platz 4 in der Liga. Also alles, was irgendwie im Entferntesten mit einem Jumpshot zu tun hat, treffen die Celtics halt einfach bislang in dieser Saison. Wie gesagt, die Offense ist auf einem historischen Weg. Und da natürlich die große Frage, woran liegt das? Wir wollen dabei zum einen auf das Personal gucken und zum anderen natürlich auf das Spielsystem. Und ja, wollen wir mit dem Personal vielleicht erstmal anfangen, dass wir so ein bisschen die wichtigsten Spieler abhandeln?
Das können wir sehr, sehr gerne machen. Eine Zahl habe ich auch noch, und zwar, beziehungsweise zwei Zahlen. Die Celtics sind ein wahnsinnig starkes Transition-Team. Also sind Siebter in der NBA bei den Points per Possession in der Transition. Sind jetzt kein Team, was wahnsinnig viel rennt, aber sie haben halt, du hast es angesprochen, werden defensiv immer besser und eine sehr, sehr gute Defense mit vielen Stops, vielen Steals, vielen Live-Rebounds kann natürlich da auch dazu beitragen, dass eine Offensive angekurbelt wird. Ich glaube, Cleaning the Glass, da sind sie Fünfter bei der Transition-Effizienz, bei den Points per Play. Also auch da Boston wahnsinnig gut aufgestellt. Aber ja, lass uns sehr, sehr gerne zuerst über das Personal reden.
Wo du gerade ganz kurz noch, wo du die Transition Offense angesprochen hast, das ist das eine. Und gleichzeitig haben sie aber mit einem Offensivrating von 107,0 im Halfcourt die mit großem Abstand beste Halfcourt-Offense der NBA. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Team, das sowohl im Halfcourt so stark agiert, als auch in der Transition. Ja, das ist einfach schon echt ein Offensivspektakel, was die Celtics bislang da abbrennen. Ja, lass uns mit dem Personal anfangen. Du wolltest gerade mit dem, unserer Meinung nach, noch vor zwei Wochen MVP-Frontrunner beginnen.
Ja, Jason Tatum spielt eine absurde Saison. 30 Punkte pro Spiel, wahnsinnig effizient, spielt den insgesamt besten Basketball seiner Karriere. All die Kritikpunkte, die man haben konnte nach seinem Playoff-Run, dass er zu viele Turnover produziert hat, dass er als Passspieler große Probleme hat, dass er sehr, sehr von seinem Jumpshot gelebt hat und nicht wirklich zum Korb gekommen ist. Das sind alles Sachen, die er in dieser Saison auf einem absolut elitären Level macht. Er ist wahnsinnig gut darin, endlich seinen Körper einzusetzen, diesen wirklich Prototyp moderner NBA-Wing-Body, der da einsetzen kann, ist wahnsinnig athletisch, deutlich besser daran geworden, Defense zu verstehen, zu manipulieren, die Kollegen zu finden. Als Jumpshooter hat er sich auch nochmal weiterentwickelt. Also Jason Tatum spielt offensiv, und wir reden ja über die Offensive, spielt auch defensiv den besten Basketball seiner Karriere, aber vor allem am offensiven Ende gibt es nicht viele, die in dieser Saison auf einem höheren Level spielen aktuell. Und von daher ist er für mich auch der frühe Favorit auf den MVP-Award. Also Jason Tatum, der mit Abstand wichtigste und beste Spieler dieses Teams. Aber es ist keine One-Man-Show, dieses Team. Es ist nicht hier so wie in Dallas oder bei anderen Teams, wo man wirklich dieses heliozentrische Spielsystem hat, wo über einen Spieler die gesamte Offensive geht. Es verteilt sich auf mehreren Schultern und das macht die Celtics so stark. Denn wir haben auch Leute wie Jalen Brown, Marcus Smart oder Malcolm Brogdon, bei dem ja auch klar war im Sommer, dass seine Verpflichtung dem Team extrem weiterhelfen wird, endlich einen Point Guard am Start zu haben. Aber vielleicht kannst du uns ja ein bisschen was über vielleicht Jalen Brown als den zweitbesten Spieler dieses Teams bisher erzählen.
Ja, sehr gerne. Und dann komme ich auch gleich zu einem kleinen historischen Nugget natürlich mal wieder, was das Duo, was die beiden Jays angeht. Zu Tatum werden wir sicherlich gleich noch das eine oder andere Wort verlieren. Auch Jalen Brown mit der mit Abstand besten Saison seiner Karriere bislang. 26,6 Punkte, 7 Rebounds, 3,5 Assists. Seine Spielweise hat sich insofern verändert, dass er deutlich häufiger zum Ring kommt. Also zum Beispiel letztes Jahr waren noch 30% seiner Abschlüsse direkt am Ring. Laut Cleaning the Glass inzwischen sind es 35%, was ein sehr groß, also 5 Prozentpunkte, das ist schon ein ziemlich großer Sprung, gerade für einen Spieler seines Kalibers, auch eher so ein prototypischer, einfach Flügelspieler, starker Defender, vor allem Point of Attack, guter Wurf, gute Creation. Er nimmt weniger Dreier bislang dieses Jahr, weil er die auch nicht so wahnsinnig gut trifft, aber bislang vor allem aus der Midrange komplett heiß gelaufen. Er trifft 52% seiner Midrange-Würfe. Oh. Und wenn man das nochmal aufdröselt in kurze und lange Midrange, aus der langen Midrange trifft er 59%. Das ist, ja, natürlich da auch ein wenig impliziert die Sorge, was passiert, wenn das ein bisschen abkühlt. Aber bislang Jaylen Brown auch eher häufiger mit dem Ball in der Hand. Er scheint es nochmal besser zu verstehen, wie Defenses reagieren, wie er in seine Spots kommen kann, gerade in diesen Midrange-Wurfsituationen. Auch er hat einen Schritt nach vorne gemacht, was das Playmaking angeht, was einfach das Gespür fürs Spiel angeht. Ja, und wie du sagst, natürlich stehen die beiden ganz vorne an der Front dieses Teams, was die offensiven und auch übrigens die defensiven Bemühungen angeht. Aber, und ich komme nochmal kurz zurück zu Tatum, das war vielleicht sogar mein Lieblingsstat in der Recherche. Letzte Saison waren 47% von Tatums erfolgreichen Feldwürfen assistiert von seinen Kollegen. Willst du raten, was dieser Wert diese Saison ist?
47% ist es schon mehr geworden, oder?
Ja.
Ja, muss 60?
Nicht ganz, aber 57.
Okay.
Ein Anstieg von 10 Prozentpunkten in dieser, was einfach, wie ich finde, sehr schön veranschaulicht, dass er eben viel mehr Teil eines Systems ist, dass ein viel mehr, es ist nicht mehr so viel ISO-Ball, sowohl für Tatum als auch für Brown. Also die Stats für Brown habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, was das betrifft, aber dieser Sprung von 47 auf 57% bei dem Anteil der assistierten Feldtreffer ist mir einfach ins Auge gestochen, weil es veranschaulicht, was der Eye-Test mir bislang gesagt hat, wenn ich mir dieses Celtics-Team im Vergleich zum Celtics-Team letztes Jahr angeguckt habe. Und ja, das, du bist hier gerade in unserem Video-Call, du meldest dich quasi frenetisch. Da dachte ich mir, dass du da was dazu zu sagen hast.
Ich finde das immer so schön, wenn ich ein Video mache über einen Spieler, wie dieser noch besser werden kann in bestimmten Bereichen. Das ist dann, sind dann keine, keine Hate-Videos oder wo ich habe ja Jason Tatum nicht nach seinem Playoff-Run letztes Jahr kritisiert und gesagt, was er für ein schlechter Basketballer ist. Also sein Team war 2 Siege weg von einem Championship. Aber ich habe ein Video gemacht, das, bei dir war das sogar. Das war, als ich die Woche über bei dir war, habe ich daran gearbeitet und da habe ich auf verschiedene Dinge geguckt, wie Jason Tatum noch besser werden kann, wie er sich selber verbessern kann und wie er noch besser eingesetzt werden kann von den Celtics. Und die einzige logische Erklärung dafür, dass all das, was ich in diesem Video angesprochen habe, jetzt besser ist, ist, dass die mein Video gesehen haben. Also da gibt es für mich keinen...
Absolut, das glaube ich auch.
Es kann keine anderen Gründe haben. Aber nein, Spaß beiseite. In diesem Video habe ich gesagt, dass es mir zu oft zu berechenbar war, dass Jason Tatum wie einen Luka Doncic gespielt hat, den Ball über die Mittellinie getragen hat, Ballscreen gestellt, Isolation. Und er ist... oder zumindest war er zu diesem Zeitpunkt gerade gegen Playoff-Defenses, ist er einfach nicht auf diesem Level. Und was ich kritisiert habe, war, dass er mit zu wenig Teil des Systems war, zu wenig Spielzüge für ihn gelaufen wurden, wo er danach an den Ball kommt und aber direkt mit einem Vorteil arbeiten kann. Das, was die Suns beispielsweise immer wieder genial für Devin Booker machen. Weil es gibt so Spielertypen, die brauchen das einfach noch in gewissen Situationen, dass sie vorher schon ihren Gegenspieler ein bisschen abschütteln können. Und all diese Sachen, auch was ich gerade angesprochen habe, in welchen einzelnen Bereichen sich Tatum verbessert hat, all das, was ich in diesem Video runtergebrochen habe, ist in dieser Saison deutlich, deutlich besser. Zum einen natürlich seinen individuellen Skills, zum anderen, wie er eingesetzt wird in dem System. Und genau das hatte ich da auch gesagt. Mehr Versuche von Jason Tatum müssen aus dem System kommen. Das erhöht die Qualität dieser Versuche. Es macht ihm sein Leben deutlich, deutlich leichter. Und genau so ist es. Und es ist einfach genial. Es ist wirklich genial.
Ja, Wahnsinnsentwicklung von ihm persönlich und auch ein super Job. Da muss man einfach den Hut ziehen vor Joe Mazzulla. Der, und wir werden es vielleicht auch im Laufe der Folge nochmal darauf eingehen, aber wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie kurios und absurd diese Situation war bei den Celtics, 2 Tage vor Start des Training Camps wurde der Head Coach suspendiert. Der Head Coach, der sie im Jahr zuvor, Ime Udoka, der sie im Jahr zuvor in die Finals geführt hat und der, glaube ich, oder was man so gelesen und auch gesehen hat, vor allem mit Tatum und Brown eine enorm enge persönliche Verbindung aufgebaut hat und sie erreichen konnte. Und dass der dann einfach wegfällt, und das habe ich jetzt in dem Interview von The Athletics, Sam Amick mit Tatum und Brown, habe ich das gelesen. Anscheinend wissen die Spieler bis heute nicht so hundertprozentig, was denn überhaupt vorgefallen ist. Wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen. Mhm. Und dass dann jemand, Joe Mazzulla, ein 34-jähriger Rookie-Headcoach, in dem Fall jetzt offiziell immer noch Interims-Headcoach, reinkommt und dieses Team dann nicht nur auf dem Level hält und offensichtlich auch in Sachen Teamchemie und so weiter einen echt guten Job macht, sondern es dann noch schafft, noch weitere Ebenen in dieses Offensivsystem einzubauen und das Team so schnell dazu zu bringen, das umzusetzen, was er sich vorstellt, das verdient den allergrößten Respekt. Wir kommen gleich noch etwas genauer dazu, was sich denn im System verändert hat, wie die Celtics, wie es dazu kommt, dass sie auf einmal so viele Dreier nehmen und in dem Fall auch treffen. Lass uns noch mal ganz kurz bei Tatum und Brown bleiben. Ich habe natürlich mal wieder ein bisschen in den Geschichtsbüchern gekramt. Du hast es gerade schon angesprochen. Jason Tatum kratzt bislang an den 30 Punkten. Auch da wieder, vor diesem Spiel gegen die Clippers heute Nacht war er bei genau 30,0 im Schnitt. Jetzt ist er bei 29,7. Auch Jaylen Brown ist ein bisschen runtergegangen auf 26,6. Das ergibt zusammen 56,3 Punkte, die die beiden pro Spiel unter sich aufteilen. Wenn man sich die großen Duos in NBA History anschaut, seit der, also da ist dann ganz viel in den 60ern, war dann im Prinzip Will Chamberlain plus X, ganz oben in dieser Rangliste logischerweise, aber wenn man sich nur die Zeit seit dem NBA-ABA Merger anschaut, also 1976, dann gibt es nur drei Saisons, in denen ein Duo von Teammates mehr Punkte aufgelegt hat. Und das waren zweimal Kobe und Shaq, einmal 2001, einmal 2003, aber auch nicht so weit entfernt, nämlich mit 57,2 und 57,5 Punkten. Nochmal zur Erinnerung, Tatum und Brown bei 56,3.
Darf ich das dritte Team raten?
Ja, sehr gerne.
Sind es Westbrook und Kevin Durant bei den Thunder?
Nein, die kommen dann auf Platz 5.
Ah, okay.
Aber einer der beiden Spieler hat gestimmt, aber nur der andere und das Team nicht.
Das Team hat nicht gestimmt.
Aber einer der beiden Spieler hat gestimmt.
Dann ist bestimmt Durant, oder?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, damn. Westbrook, wann hat denn, dann waren es Harden.
Das wird dir gleich wie Tomaten von den Augen
fallen. Harden und, ja gut, das war die Saison, wo yes. Harden diese crazy erste Hälfte hatte und dann Westbrook diese crazy zweite Hälfte nach dem Capella-Trade. Das waren 1920. Ja.
Ja, genau, okay. 1920. Mhm. 61,4 ja. Punkte haben die beiden zusammen gemacht.
Beide über 30 oder?
Aber.
Nee, oder?
Nee, Harden war bei 33,4 und Russ war bei 27. Also man könnte es ja jetzt
Harden,
ausrechnen.
Harden
Russ war bei 27, irgendwas.
Harden bei 33 Punkten pro Spiel und hat sich extrem zurückgenommen ab der Trade Deadline. Ja. Wahnsinn.
Ja. Naja, aber schön, dass du KD und Russ gerade angesprochen hast. Die sind tatsächlich aus der Saison 13-14, sind die auf Platz 5 in diesem Ranking. Mhm. Und danach sind dann noch so Namen wie Carmelo Anthony und Allen Iverson. Allen Iverson und Chris Webber aus der Saison 2001, 2002. Shaqobi kommen dann nochmal, LeBron und Wade, Steph und Klay Thompson, nochmal KD und Russ dann. Aber keine Ahnung, zum Beispiel als Vergleich, LeBron James und Dwayne Wade aus dieser ersten Heatles-Saison 2010, 2011 kamen zusammen auf 52,2 Punkte. Das sind 4 Punkte weniger, als Tatum und Brown gerade abziehen. Ich habe das Gefühl, dass das im, was ich so lese und höre und so weiter, dass das gar nicht so richtig bewusst ist bei vielen Menschen, wie krass die beiden gerade abliefern.
Aber es wird auch mehr gescored, um das ein kleines bisschen zu relativieren. Ja.
Ja, das stimmt. Ja, trotzdem, ich glaube, die Frage muss erlaubt sein, ich weiß nicht, da müssen wir jetzt wahrscheinlich kein großes Ding draus machen, aber sind Tatum und Brown Stand jetzt das beste Duo der Liga? Ich finde, sie sind zumindest in der Konversation.
Ja, wir haben ein Top 5, 6 Typ Spieler und einen Top 20 Typ Spieler. Ist halt die Frage, wo man LeBron aktuell einstuft. Spielt jetzt nicht die beste Saison, aber ist wahrscheinlich immer noch ein Top 10 Spieler. Also die Lakers haben womöglich aktuell zwei Top 10 Spieler. Also wahrscheinlich sind LeBron. Die Lakers kommen nicht in die Playoffs, sondern haben das beste Duo der NBA. Aber hey, heute geht es nicht um die Lakers. Alter.
Oh, nee, heute Gott. Lass.
Aber ja, ansonsten. Ansonsten,
das ist wirklich der Wahnsinn. Und es ist ja noch absurder, wenn man sich erinnert, zu Beginn der vergangenen Saison, das ist ein Jahr her, gab es nicht wenige Stimmen, die gefordert haben, dass Jason Tatum und Jaylen Brown nicht zusammenspielen können, dass sie auseinandergebrochen werden sollten, dass jemand getradet werden sollte. Wie absurd ist das bitte? Wahnsinn, wie die beiden sich innerhalb dieses Teamkonstrukts letzte Saison schon logischerweise mit diesem Finals-Run, aber jetzt dieses Jahr nochmal mehr, wie die sich entwickelt haben, gegenseitig ergänzen. Es gibt auch dieses Jahr viel mehr wirklich ein Two-Man-Game zwischen den beiden. also ich habe jetzt keine Stats, die das untermauern, aber vom gefühlt,
auf jeden
Fall. Jalen Brown screent häufig für Tatum und andersrum. Das ist einfach eine wirkliche Augenweide. Liegt aber nicht nur an den beiden, sondern auch noch an dem einen oder anderen anderen Dude in diesem Team, der da so rumspringt und für diese Offense enorm wichtig ist. Zum Beispiel, ich lass dir die Wahl, mit wem wirst du weitermachen?
Lass uns doch mal mit Malcolm Brogdon wahrscheinlich weitermachen, weil wenn wir natürlich auch über die Unterschiede zur letzten Saison reden, ist natürlich der große personelle Unterschied ist Malcolm Brogdon, der wahnsinnig wichtig für dieses Team ist, weil er halt einfach der Point Guard ist. Und das war, wir haben nach der letzten Saison, auch nach den Finals darüber geredet, brauchen die Celtics einen Point Guard. Mein Gedanke dazu war nicht zwingend, aber es wird helfen. Und man hat Brogdon geholt. Ich habe ein Video gemacht nach dem Brogdon, nach der Brogdon-Verpflichtung. Die Celtics sind deutlich besser geworden dadurch. Er wird extrem helfen. Und gerade das, was du gerade angesprochen hast, diese ich bin dran, du bist dran, Offensive von Jaylen Brown und Jason Tatum, die sich abwechseln mit ihren ISOs und Pick-and-Rolls. Jetzt hat man den Ball, jetzt lässt man den Ball Malcolm Brogdon vortragen. Und dann startet Tatum in der einen Ecke und Brown in der anderen und jeder bewegt sich und wirbeln da durch die Defense und sind Teil des Konstrukts. Das kannst du aber halt auch nur machen, wenn du Spieler hast wie Brogdon, Smart, teilweise auch Horford, die dann die auch Plays einleiten können und sowas. Von daher, Malcolm Brogdon, wahnsinnig wichtig, einfach auch, um die beiden Stars zu entlasten. Denn wir haben es angesprochen, das ist hier die Usage von Tatum und Brown, die ist hoch. Aber es ist auf gar keinen Fall so, dass diese beiden die kompletten Lasten in der Offensive übernehmen und alles selber kreieren, sondern das ist verteilt auf mehreren Schultern und Malcolm Brogdon spielt unfassbar gut bisher. On-Ball, off-the-ball, also wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig starke Game-Changing-Verpflichtung da im Sommer.
Absolut. Und zum einen, also Malcolm Brogdon hat auch da wieder so ein Ding, hat bis gestern noch die Liga angeführt in der Dreierquote, hat jetzt aber gegen die Clippers einen kalten Abend erwischt, so wie das gesamte Team tut das jetzt nicht mehr, ist jetzt auf Platz 2 abgerutscht, hinter Damian Lee von den Suns. Shoutout an der Stelle.
Oh, okay.
Anscheinend reicht es schon, wenn man einfach nur mit einer Curry verheiratet ist. Man muss gar nicht selbst ein Curry sein.
Beste Quote bei mindestens wie viel Versuchen?
Boah, das kann ich dir jetzt gar nicht. Also in dem Basketball Reference Leaderboard.
Okay, das ist, ja, die,
nicht,
die haben
da
irgendwo.
Ich weiß nicht, wo der Cut-off-Point ist.
Ja, das steht dann meistens irgendwo auf irgendeiner extra Seite irgendwo. Aber ja, also du musst auf jeden Fall ein paar Dreier genommen haben, um dich zu qualifizieren.
Ja.
Für.
Ja.
Ja, weil es gibt ja Leute, die treffen 100%, 90% ihrer Dreier und haben dann 3 Dreier genommen irgendwie. Deswegen ganz wichtig, Leute, Volumen,
ja, das
Volumen,
stimmt.
Dreiervolumen wichtiger als Quote sogar noch. Also von daher, ja, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Also.
Malcolm Brogdon steht bei 48,4% von hinter der Dreierlinie. Übrigens in diesem Ranking Al Horford auf Platz 5 mit 46,6%, Grant Williams auf Platz 8 mit 45,8%. Und Sam Hauser ist leider auch jetzt aus den Top 10 rausgerutscht. Der ist jetzt nur noch bei 43,8%. Schämen soll er sich. Der ist jetzt auf Platz 14. Also die Celtics haben 4 Spieler in den Top 15 der besten Dreierschützen der Liga. Einfach absurd, was dieses Team macht. Aber zurück zu Brogdon. Zum einen hatten wir ja vor der Saison schon gehofft bzw. erwartet, wenn er fit bleiben kann, dass er genau das sein kann, was dieses Team braucht. So einen eher klassischeren Point Guard, der seine Teammates einsetzen kann, so ein Connector-Guy, der dann auch mal den Extrapass spielt und so weiter, was einfach zu dieser neuen Identität dieses Teams wahnsinnig gut passt. Und zum anderen auch auf einer persönlichen Ebene für ihn einfach mal Hut ab, dass er diese Rolle so annimmt. Er spielt 23,4 Minuten bislang von der Bank. Das ist Career Low für ihn, inklusive seiner Rookie-Saison in Milwaukee. Ist er nicht sogar Rookie of the Year geworden? Das war doch dieses Air versus Embiid-Jahr, oder? Ich meine, Malcolm Brogdon ist Rookie
of the
Year.
War da nicht auch mal eine Game of Zones-Folge, wo es darum geht, da ging es auch um dieses Rookie of the Year-Ding, wo auch Ben Simmons dann mit drin war. Da haben sie alle gesagt, so ja, erinnert sich eh keiner mehr dran, wer Rookie of the Year war mal. Und dann kommt irgendwie Brogdon an den Tisch und dann alle so, wer bist du denn? So nach dem Motto. War das nicht so? Also,
das kann gut sein.
Ja, der war Rookie of the Year 2016.
Der war Rookie of the Year 16, 17, ja. Wie gesagt, Career Low bei den Minuten, vor allem im Vergleich zu den letzten beiden Jahren in Indiana, wo er an die 35 Minuten gespielt hat. Aber er nimmt diese Rolle an und er geht in dieser Rolle auf. Und vielleicht ist es ja für jemanden wie ihn, der so eine lange Verletzungskrankenakte hat bislang in seiner Karriere. Vielleicht ist es ja auch rein körperlich genau die richtige Rolle. Aber er bringt genau, er ist ein, wie gesagt, Knockdown-Shooter, er ist ein super Playmaker, er kann im Pick-and-Roll den Ball handeln. Er ist aber auch jemand, der gut und gerne zum Korb zieht und dort stark finishen kann. Er ist ja, genau der Spielertyp, den dieses Celtics-Team wahrscheinlich letztes Jahr schon gebraucht hat und den sie jetzt eben haben. Und das in der Rolle, in der er gerade abliefert, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und Gleiches kann man sagen über Marcus Smart, der in dieser Saison auch in diese Playmaker-Glue-Guy-Connector-Rolle immer mehr reingerutscht ist. Career-High bei den Assists mit 7,3 pro Spiel. Ja, was ist mit Marcus Smart passiert? Auf einmal ist das ein richtig guter Playmaker. Also die Ansätze hatte er ja schon, aber dann eben doch immer wieder dumme Entscheidungen und völlig unnötige Pull-Up-Würfe. Aber anscheinend auch er scheint sich diesem System noch mal deutlich mehr unterzuordnen als in den letzten Jahren.
Ja. Auf jeden Fall, Marcus Smart spielt eine herausragende Saison. 11 Assists auf 100 Possessions ist wahnsinnig guter Wert, führt damit auch das Team an. Ja, ist nach wie vor natürlich dieser überragende Verteidiger und Anführer, der jetzt aber auch endlich offensiv da genau seine perfekte Rolle gefunden hat in diesem Team an der Seite. Und ist einfach, es sind immer mal ein paar Würfe dabei und ein paar Entscheidungen, wo man sich dann, ja, wo man dann schon sagen kann, das war jetzt vielleicht nicht ganz so smart. Aber insgesamt ist seine Usage und die Anzahl der Würfe, die er nimmt und seine Spielweise ist eigentlich genau so, wie ich mir das vorgestellt und erhofft habe für ihn und so, wie er dem Team am meisten helfen kann. Und darum geht es ja im Endeffekt, dass jeder Spieler genau in der Rolle eingesetzt wird und dass er die auch so annimmt, mit der er dem Team maximal helfen kann. Und das Besondere bei diesem Boston-Team ist, dass jeder der Spieler, die da regelmäßig Minuten sehen, spielen in der optimalen Rolle für sie. Und das ist was super Seltenes. Und das zeichnet diese Truppe einfach aus.
Ja, die Rollenverteilung ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt bei diesem Team. Und da können wir jetzt, also wir haben jetzt vier der prominentesten Spieler, gerade was die Offensive angeht, haben wir jetzt etwas ausführlicher besprochen. Ich würde in dem Zusammenhang noch kurz Al Horford und Grant Williams wenigstens am Rande reinschmeißen. Al Horford in Abwesenheit von Rob Williams bislang quasi der Fulltime Center dieses Teams, durch den natürlich überhaupt erst ermöglicht wird, dass du viel Five-Out spielen kannst. Auch eher ein total cleverer Spieler, der den Ball mal auf den Boden setzen kann, der Cutter findet und so weiter. Auch er spielt da eine total wichtige Rolle und wie vorher angesprochen, trifft alles dieses Jahr. Und auch Grant Williams, der sich nochmal weiterentwickelt hat in seinem Spiel, der eben nicht mehr nur dieser Spot-Up-Shooter ist, sondern auch mal Closeouts attackieren kann und auch er zeigt Passing-Skills. Da passt einfach ein Zahnrad ins andere und diese Rollenverteilung, die du gerade angesprochen hast. Du hast in diesem Team, wenn du dieses Roster anguckst, du hast im Prinzip keinen einzigen Non-Shooter, außer vielleicht Luke Kornet, der irgendwie 11 Minuten pro Spiel sieht und selbst der trifft 33% seiner Dreier, die er fast nie nimmt. Du hast durch die Bank weg clevere Spieler, spielintelligente Spieler, die wissen, wie sie einander finden und die aufeinander wahnsinnig viel Ballmovement und so weiter. Und das wird natürlich ermöglicht durch dieses sehr gut zusammengestellte Kollektiv und wie du gesagt hast, durch die Einzelspieler, die in ihren jeweiligen Rollen aufgehen. Jetzt haben wir ein paar Spieler auf einer individuellen Ebene etwas ausführlicher besprochen. Kommen wir jetzt ein bisschen mehr zum Kollektiv. Und da nochmal an dich die Frage, was macht denn diese Ansammlung von Spielern im Celtics-Trikot so unstoppable bislang dieses Jahr?
Die Celtics haben es geschafft, einen Kader zusammenzustellen, der perfekt miteinander harmoniert und wo man für jede erdenkliche Rolle, die ein offensiver Spieler haben kann, für alle Aufgaben, für alles, was wichtig ist, um offensiv erfolgreich zu sein, das nötige Spielermaterial. Also ich habe darüber in meinen Videos schon sehr, sehr oft geredet, seit ungefähr 2 Jahren schon mittlerweile fast, über dieses Konzept der Advantage Creator, Extender und Capitalizer. Das ist jetzt viel Englisch, aber es geht prinzipiell darum, dass man Spieler in verschiedene Kategorien einordnen kann im Hinblick darauf, was man als Offensive im Basketball erreichen möchte. Und das Ziel im Basketball, wir haben da in unserer Spacing-Folge sehr ausführlich drüber geredet, ist es, Vorteile sich gegenüber der Defensive zu erschaffen. Und wenn man dann auf die verschiedenen Spielertypen guckt, gibt es die Spieler, die Vorteile erschaffen können. Das sind in der Regel die Superstars, deswegen auch immer On-Ball-Shot und Advantage-Creation ist der wichtigste Superstar-Skill in der NBA. Also Spieler, die diese Vorteile mit dem Ball in der Hand entstehen lassen können, hauptsächlich mit dem Ball in der Hand. Und da haben wir mit Jason Tatum einen, der das auf einem Level eines Top 5, Top 6 Spielers bisher macht in der NBA und mit Jaylen Brown als ein Top 15 bis 20 Level Spieler. Müssen wir uns dann nach der Saison nochmal ausführlich nach den Playoffs auch drüber unterhalten. Aber das sind deine beiden Advantage Creator. Und die zu haben ist das absolute A und O. und das brauchst du, wenn du als Team offensiv Erfolg haben möchtest, weil das ist die Rolle, die du am absolut schwierigsten ausfüllen kannst, Vorteile entstehen zu lassen. Das ist das Schwerste und Seltenste. Und da haben die Celtics zwei Spiele, die das wunderbar machen können. Was die Celtics dann allerdings auch haben, und das unterscheidet sie von sehr, sehr vielen anderen NBA-Teams, sind sogenannte Advantage Extender und Advantage Capitalizer. Die Extender sind die Spieler, die die entstandenen von Tatum und Brown kreierten Vorteile erweitern können. Beispiel: Tatum wird gedoppelt an der Mittellinie, spielt den Ball zu Grant Williams. Der Vorteil ist damit erschaffen, dass Grant Williams quasi mit einer den Ball bekommt und eine 4-gegen-3-Situation für sich und seine Kollegen hat. Und dann ist die Frage, kann er diesen Vorteil noch einmal erweitern? Kann er den extra Pass spielen? Kann er noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Was auch immer. Und was die Celtics haben, sind diese Advantage Extender, spielintelligente Spieler, die den extra Pass spielen können, die Closeouts attackieren können, die diese Vorteile noch größer werden lassen und dass der Ball wirklich so lange läuft, bis man den bestmöglichen, effizientesten Versuch aus dem Feld generieren kann und nicht den erstbesten. Und dann hat man eben auch Advantage Capitalizer, also die Spieler, die aus diesen entweder von Tatum und Brown kreierten Vorteilen oder von den noch einmal erweiterten Vorteilen, die daraus Kapital schlagen können. Heißt im Endeffekt, dafür zu sorgen, dass am Ende Punkte gemacht werden, sei es durch Versuche am Korb. Das sind also assistierte Field Goals, Dreier, Versuche am Korb, offene Looks zu verwandeln. Du hast es angesprochen, die Celtics haben elitäres Shooting. Das ist natürlich der ultimative Game Changer, wenn es um Advantage Capitalizer geht, dass es Spieler sind, die ihre offenen Dreier einfach treffen. Weil das ist ja natürlich super, super wichtig. Die zu kreieren ist wichtig.
Was sich so banal anhört, aber das ist halt einfach trotzdem immer ein wichtiger Aspekt. Also irgendwie ketzerisch gesagt, keine Ahnung, so ein Mitchell Robinson, der dir Alley-Oop-Dunks reinhaut. Diese Art von Advantage Capitalization, das kann so ziemlich jeder NBA-Spieler. Aber wirklich offene Würfe zu treffen oder auch sich so clever zu bewegen, dass man überhaupt anspielbar ist und so weiter, das ist eine Form von, also man könnte sich ja denken, ja gut, diese Vorteile dann einfach zu nutzen, ja mein Gott, das sind NBA-Spieler, die sollten das schon hinkriegen. Das ist nicht so selbstverständlich.
Wir haben in unserer Lakers-Folge drüber geredet. Das ist einfach, Spacing wird ja auch kreiert dadurch, wie sich offensive Spieler positionieren, wie sie sich bewegen. Auch in der Transition, dass die Celtics ein fantastisches Halbfeld-Team sind und ein fantastisches Transition-Team, ist ja kein Wunder. In der Transition kreieren sie auch haufenweise freie Dreier, weil die Spieler einfach, wenn sie vorsprinten, genau wissen, okay, da stehen die Mitspieler, da stehe ich, so wird am besten Spacing kreiert. Das heißt, es ist wichtig, dass Vorteile kreiert werden können. Es ist aber auch wichtig, dass sie genutzt werden. Also eins alleine reicht nicht. Es ist scheiße, wenn du Knockdown-Shooter überall rumstehen hast, aber deine primären Ballhändler keine Vorteile kreieren können und dann das nichts bringt. Das ist aber auch blöd, was man teilweise bei den Mavericks sieht, dass Luca als Advantage-Creator gibt es in meinen Augen keinen besseren in der Liga. Und dann werden die ganze Zeit diese freien Dreier nicht gemacht. Dann stehen zwei Spieler irgendwie direkt nebeneinander. Dann ist das Spacing ruiniert. Dann werden schlechte Entscheidungen getroffen. Dann werden Vorteile nicht erweitert. Also, dass die Celtics da diesen, das ist einfach was dieses Team quasi auszeichnet in einem Satz. Es ist der perfekte Mix zwischen diesen drei offensiven Rollen. Und gerade wenn man über dieses Konzept der Advantage Creator, Capitalizer und Extender redet, da sind die Celtics das optimale Beispiel für. Und deswegen war das auch, glaube ich, heute ein ganz guter Zeitpunkt, das anzusprechen. Ja. Ich weiß nicht, möchtest du noch was sagen zu dem Konzept? Weil ich habe noch eins, was ich
gerne
auch ein bisschen deckt mit dem, aber da habe ich noch ein bisschen was. Also
ich würde nur kurz anfügen, dass es ja nicht nur, also bei den Celtics in diesem Kader ist es ja nicht nur so, dass du für jede dieser drei Rollen prädestinierte Kandidaten hast, sondern dass einige dieser Spieler, die viele Minuten sehen, einfach mehrere Rollen ausfüllen können. Das ist so, also natürlich, wenn du über Advantage Creation redest, sind das primär Tatum und Brown, klar. Aber selbst Brockton kann dir ab und zu mal einen Vorteil kreieren. Selbst Smart, die können auch mal mit dem Ball was entstehen lassen. Nicht auf diesem konsistenten Level, logischerweise. Deswegen, klar, man redet hauptsächlich von Tatum und Brown. Aber vor allem, wenn wir uns die beiden Rollen drunter anschauen, die Capitalizer, wir haben es gerade gesagt, offene Würfe treffen. Wir haben vorhin festgehalten, die Celtics sind das beste Dreier-Shooting-Team der Liga. Sie haben durch die Bank weg Spieler, die ihren Dreier hochprozentig treffen, die vor allem bei den Catch-and-Shoot-Zahlen Grant Williams, Al Horford, die einfach sichere Schützen sind, die aber gleichzeitig auch als Advantage Extender fungieren können, indem sie eben mal im Pump-Fake raushauen und das Closeout attackieren und wenn die Defense dann in Panik verfällt und rotieren muss dahinter am Korb, die dann nochmal den Extra-Pass spielen können. du siehst dieses Jahr bei den Celtics so viele wirklich schöne Passstaffetten, wo irgendwo auf der einen Seite des Courts ein Vorteil kreiert wird, der Ball wandert wieder komplett rüber und dann aber wieder auf der ursprünglichen Seite ist dann auf einmal einer in der Ecke frei und haut den Dreier rein. Diese Spieler, die von Possession zu Possession zwischen in diesem schmalen Grat zwischen Extender und Capitalizer immer wieder hin und her springen können, das ist etwas, das braucht viel Spielintelligenz. Auch das haben wir gerade schon festgehalten. Und es braucht das entsprechende Skillset. Und da haben die Celtics einfach einige Kandidaten, die das wahnsinnig gut machen.
Und es funktioniert auch andersherum. Was man nämlich auch häufig sieht, ist, dass diese Advantage Creator dann halt nicht die besten Extender und Capitalizer sind, weil sie einfach, ja, diese, bestes Beispiel, du bist Hawks-Fan, Trae Young. Trae Young, wenn Trae Young nichts mit dem Ball selber kreiert, ist er nutzlos für die Offensive mehr oder weniger. Das klingt jetzt hart. Aber Anthony Davis wird als Shooter ja komplett ignoriert. Das ist einfach, und Brown und Tatum sind zwei Spieler, die selber auch den Extra-Pass spielen können, die selber auch cutten können, die selber auch Catch-and-Shoot-Dreier verwandeln können. Wir haben das auch in dieser Saison, und das ist auch eines der Geheimnisse für Tatums, höhere Quote bei den assistierten Field Goals von ihm, dass er auch einfach mehr offene Catch-and-Shoot-Dreier bekommt, weil er meinetwegen Brown den Vorteil kreiert. Dann geht der Ball zu Smart, der spielt weiter zu Horford, der spielt weiter zu Tatum und der verwandelt dann den offenen Dreier. Also wir sehen es auch häufig, dass, oder auch ein Spieler wie ich weiß nicht, was gibt es noch für balldominante Spieler? Selbst Luca passt so ein bisschen in diese Kategorie. Das Luca-Problem ist ja auch, der wird dann meinetwegen gedoppelt und dann spielt er ab, dann ist von ihm der Vorteil kreiert, alles schön und gut und dann guckt er zu. So, wenn Luca nicht selber am Ball ist, dann schaut er zu und ist nicht so wirklich involviert und macht nichts. Oder Harden damals, da habe ich damals auch ein Video gemacht. Wenn Harden nicht den Ball hatte, stand er an der Mittellinie und hat zugeguckt. Ich hatte das Video damals angeteasert und hatte 9, 10 Screenshots auf Twitter und auf Instagram gepostet, wo man Halbfeldangriffe der Rockets gesehen hat und Harden war nicht im Bild.
Und Harden war nicht mal im Bild.
Ja. Genau, und es waren 4 Rockets-Spieler im Bild und 5 Verteidiger. Und es ist dann, wie soll Harden dann den entstandenen Vorteil von irgendjemandem anders erweitern oder daraus Kapital schlagen, wenn er irgendwo steht, wo er das nicht nutzen kann? Und Tatum und Brown sind,
diese es Bilder.
Funktioniert andersherum. Die Spieler, wir wollen die hier auch nicht in feste Rollen einteilen. So, du bist hier nur der Capitalizer, du bist nur der Creator. Wir haben ganz oft diese Spieler, die 2 bis 3 sogar dieser Rollen ausführen können und das in jedem Angriff variiert. Und das macht die Celtics zu so einem brandgefährlichen offensiven Team.
Absolut. Ja. Diese Bilder waren, das habe ich auch, die dann rumgingen, das war wahnsinnig witzig. Das Äquivalent dazu haben wir seit letztem Jahr im Fußball gesehen, diese mit PSG, Messi, Mbappé und Neymar vorne, wo du dann viele Screenshots hattest, wo PSG tief in der eigenen Hälfte verteidigt und Messi, Mbappé und Neymar sind einfach nicht mal im Bild. Die sind irgendwo noch in der gegnerischen Hälfte am Rumgehen.
Sehr schön.
Ja. Das stimmt. Du hast in unserem kurzen Vorgespräch hast du angeteasert, dass du noch ein zweites Modell in diese Richtung mitbringst und ich weiß selber noch nicht, worum es geht und bin dementsprechend natürlich gespannt wie ein Flitzebogen.
Das ist alles, was wir jetzt schon angesprochen haben in diesem Video heute. Es ist jetzt kein mindblowing neuer Shit, aber es ist was, ich möchte gerne auch für mich für die Zukunft einfach eine neue Definition ins Leben rufen für mich, dass wenn ich ab sofort diesen Begriff benutze oder von diesen Spielertypen rede, dass ich einfach für mich da jetzt eine eigene Definition habe, die vielleicht ein bisschen anders ist von der klassischen, die man kennt. Und zwar geht es um 3-and-D-Spieler. Wir kennen diesen Spielertypen oder wenn wir von so einem Spielertypen reden, meinen wir damit Spieler, die verteidigen können und Dreier werfen können. Und das Ziel ist es häufig dann neben so einem Spieler, neben einem Superstar, dass man 3-and-D-Spieler neben solche Spieler stellt, neben LeBron, neben Luca, neben Giannis, neben Tatum und Brown in dem Fall. Und das sind super wichtige und gefragte Spielertypen. Allerdings möchte ich das für mich heute mal ein bisschen anders definieren, neu definieren. Den Begriff möchte ich gern so lassen. Also ich möchte gern diesen 3-and-D-Begriff so lassen und ich werde den auch weiter benutzen. Aber wenn ich den ab sofort benutze, dann meine ich mit dem 3-Teil, also der 3, meine ich nicht den Skill, Dreier zu verwandeln, sondern die 3 heißt für mich ab sofort 3 offensive Skills. Und einer davon ist, den Dreier zu verwandeln, der andere davon ist, das Closer zu attackieren und der dritte davon ist, den Extra-Pass zu spielen. Es reicht, glaube ich, nicht, wenn du einfach nur den Dreier nimmst, nachdem du den Ball fängst und dann meinetwegen auch hochprozentig triffst. Du musst, glaube ich, in der Lage sein, die Entscheidung zu treffen, relativ schnell, je nach Spielsituation. Du fängst den Ball. Ist das der beste Wurf, den wir in diesem Angriff bekommen können. Ist das der beste Look? Nehme ich den? Dann nimmst du den Wurf. Ist vielleicht ein Kollege noch freier und offener und ist vielleicht der beste Wurf, den wir in diesem Angriff bekommen können? Ein anderer? Spiele ich den extra Pass? Kann ich das? Und das dritte ist, wie wird denn das Closeout gelaufen? Ist es denn so, dass wenn ich dieses Closeout jetzt attackiere, dass ich dann einen freien Weg zum Korb habe, wo es ja noch effizientere Punkte zu holen gibt, als wenn ich jetzt den offenen Dreier nehme? Ist es denn so, dass wenn ich jetzt Closeout attackiere, sich die Defense wieder zusammenzieht und ich dann den Extrapass spielen kann? Dass Spieler all diese drei Sachen können. Und ein Paradebeispiel ist jemand, der vielleicht der nicht bei den Celtics spielt, ist in der Saison Mikal Bridges. Das ist der Prototyp laut meiner Definition dieses neuen 3-and-D-Spieler. Und die Celtics haben diese Spieler auch. Und wenn wir jetzt vielleicht das vergleichen mit denen der Mavericks. Reggie Bullock ist 3-and-D-Spieler. Aber Reggie Bullock ist niemand, der Closeouts attackiert auf einem hohen Level oder der besonders gut darin ist, den extra Pass zu spielen. Oder auch Maxi Kleber. Wir haben neulich diese, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel war, da war Luca auch im letzten Angriff, wurde er irgendwie gedoppelt. Was war das für ein Spiel? Das habe ich sogar live geguckt mit meinem Onkel, der übrigens auch diesen Podcast hört. Shoutout an dieser Stelle. aber wir haben das Spiel geguckt und was gegen die Pelicans, ich weiß gar nicht mehr. Und Luca wird gedoppelt, spielt ab und die haben keine Ahnung, was sie machen sollen. Spiele ich den extra Pass, nehme ich den Wurf, wie viel Zeit ist noch auf der Uhr? Und am Ende war es irgendwie ein Turnover. Also du brauchst Spieler und Derrick White, Malcolm Brogdon, Smart, Horford, Williams, selbst Peyton Pritchard. Das sind so intelligente Spielertypen, die dann genau, je nachdem, die bekommen den Ball, die bekommen den Vorteil, den von Tatum und Brown kreierten Vorteil und dann wissen die, was zu tun ist. Nehme ich selber den Wurf, spiele ich ab, attackiere das Closeout, gehe dann zum Korb, spiele dann ab. Diese schnelle Entscheidungstreffen, diese drei Skills sind für mich unfassbar. Es reicht nicht mehr, wenn du einfach nur fangen und werfen kannst. Und deswegen ist das, was ich heute unbedingt ansprechen wollte und wofür dieses Celtics-Team wirklich steht in meinen Augen.
Finde ich sehr, sehr geil. Vielleicht könnte man das den 3-Skills-and-D-Spieler nennen oder irgendwie sowas, dass man da noch
irgendwas Neues,
einen neuen Namen für, einen neuen Namen für findet. 3SD. irgendwie sowas. Aber ich finde das Konzept total geil, weil wir haben ja gerade uns drüber unterhalten, was diese Celtics-Spieler in ihren einzelnen Rollen so gefährlich macht. Und da sind automatisch die Stichworte Closeout attackieren und Extrapass spielen, sind da automatisch vorgekommen. Hm. Und das zusammenzufassen in diese 3-Kategorie finde ich einen sehr geilen Ansatz, weil, wie du sagst, so ein reiner 3-and-D-Spieler, wie wir ihn kennen, der ist ja inzwischen gar nicht mehr so wertvoll. Dieser Trend ist fast schon wieder vorbei, sondern es geht darum, dass du wirklich, wie gesagt, ich hatte ja auch sofort Mikal Bridges im Kopf, bei dem ich auch beeindruckt bin, was für einen Schritt er dieses Jahr nochmal gemacht hat. Mikal Bridges macht mehr On-Ball, er ist gefühlt zu einem versierteren Finisher geworden, der trifft einfach gute Entscheidungen in fast jedem Ballbesitz. Es ist ja irgendwo logisch, dass wenn du eine Ansammlung von solchen Spielern hast, du hast sie gerade aufgezählt, das macht einfach sowohl die Defense, wir haben letztes Jahr oder mit Blick auf die letzte Saison wahnsinnig viel über die Celtics Defense gesprochen, die beste der Liga war. Auch deswegen, weil sie eben viele Spieler hatten, die mehrere Rollen ausfüllen könnten. Aber vor allem auch in der Offense jetzt in diesem Jahr ist das etwas, das diese Offense ein Stück weit unausrechenbar macht, weil du nie weißt, Marcus Smart fängt den Ball, was macht er als nächstes? Al Horford fängt den Ball, was macht er als nächstes? Shit, Jason Tatum hat mich gerade mal wieder im 1 gegen 1 oder im Pick and Roll geschlagen. Was muss ich jetzt reinrotieren? Eigentlich wahrscheinlich ja, aber in meinem Rücken steht halt Grant Williams, der dir entweder mit 45% den Catch-and-Shoot-Dreier reinknallt oder dann nochmal den Ball auf den Boden setzt und diese Situation ausnutzt. Und dann kommt noch dazu, dass das System von Joe Mazzulla genau darauf ausgerichtet ist und enorm viele Dinge und taktische Kniffe passieren und da können wir vielleicht jetzt dazu kommen?
Gerne.
Du siehst zum Beispiel bei den Celtics dieses Jahr viel mehr Off-Ball-Actions, viel mehr Bewegung und Screens abseits des Balles. Spieler wie Tatum, der ein guter Screener ist für seine Position. Marcus Smart ist ein überragender Screener für seine Position, weil er einfach zwar ein kleiner Guard, aber bullig und stark und clever ist. Du siehst viele, auch solche kleinen Geschichten wie Ghost-Screens, die dann irgendwie sofort ausgenutzt werden und Vorteile kreiert werden. Joe Mazzulla hat es geschafft, um diesen, wie wir jetzt festgestellt haben, perfekt zusammengestellten Kader mit dieser perfekten Rollenverteilung dann auch noch ein System zu implementieren, das die Stärken dieser Spieler perfekt rausbringt.
Ja, und es ist, ich würde es auch gar nicht mal so unabhängig voneinander betrachten, weil die Spieler sind in diesen Rollen so genial, weil sie in die Position gebracht werden, so genial zu funktionieren. Und das, die Art und Weise, wie es geschafft wurde, Spacing. Die Celtics haben das beste Spacing der NBA. Die Celtics haben, und das haben sie natürlich zum einen durch das Personal einfach, das haben wir auch in unserer Spacing-Folge bei den Lakers. Personal ist das A und O, wenn es darum geht, quasi Spacing zu kreieren. Aber die Art und Weise, wo die Spieler positioniert sind, das hat Hand und Fuß und da hat sich jemand was dabei gedacht. Und so soll es ja auch sein im Basketball. Wie sich Spieler bewegen, wie Spielzüge. Wir sehen das bei ganz vielen Teams, die laufen einfach keine Spielzüge. Die laufen Spielzüge nach Auszeiten. Und dann kommt mal wieder ein schöner, komplizierterer Spielzug und dann ist wieder Pick and Roll, Post-Up, Pick and Roll. Die Celtics, das hat Hand und Fuß. Da sind Spielzüge implementiert, häufiger als bei vielen, vielen anderen Teams. Selbst wenn es keine vorher festgelegten Spielzüge sind, da wird sehr viel Motion-Strong-Offense gelaufen. Da wird sehr viel Offensive gelaufen, wo die ersten zwei, drei Pässe und Bewegung schon feststehen quasi und daraus dann Entscheidungen getroffen werden. Es ist ein System, in dem auch der Mix zwischen den Freiheiten, die Spieler haben, und dann auch allerdings auf der anderen Seite dann auch immer mal festgelegt ist, wie sie sich zu bewegen haben, wo sie langlaufen sollen und dann halt auch die Spieler haben, die dann dementsprechend Entscheidungen treffen und aus diesem Systemkapital daraus schlagen. Von daher, was die Celtics da offensiv machen und dieses offensive System, es ist eine offensive Brillanz und das hat man im letzten Jahr einfach nicht so gesehen, wo sehr, sehr oft die Shot Clock einfach runtergelaufen ist und das dann in wilden Würfen genannt hat und ISOs und man sich da gegenseitig auf dem Fuß stand. Ich will das jetzt nicht zu schlecht reden, man war in den Finals, aber man hat halt gesehen, auf dem höchsten Level fehlt noch ein bisschen was. Und ich finde auch, was die Celtics ausmacht ist, und das ist für mich in den letzten Jahren, ich habe das immer wieder gesehen, die besten Offensiven der NBA schaffen es, Druck zu machen auf eine Defense im gesamten Angriff. Und wir haben das bei den Suns, die Suns sind das perfekte Beispiel dafür in den letzten Jahren gewesen, oder auch die Warriors. Die Defensive wehrt die erste Angriffswelle ab. Und bei den allermeisten Teams, wie bei den Lakers zum Beispiel, wenn dann immer mal was gelaufen wird und dann wird das abgewehrt, dann endet das in einer individuellen 1-gegen-1-Situation. Bei den Celtics kommt die zweite Welle. Und dann kommt die zweite Off-Ball-Screening-Action. So, man hat ja Zeit. So, es ist ja nicht so, dass du dann, wenn die ersten 10 Sekunden im Angriff um sind und du hast nur noch 14 Sekunden, dass du dann unbedingt in die ISO gehen musst. Du kannst dann noch was laufen. Und die Celtics laufen teilweise 2-3 verschiedene Angriffe pro Angriff. Und das ist was vom Coaching-Staff kommt. Das kommt nicht von den Spielern, glaube ich, sondern das kommt dann wirklich, diese Mentalität dann auch an die Spieler quasi näher zu bringen und dann wirklich zu sagen, okay, wenn Tatum, du bekommst dann halt nicht die ISO, wenn unser erster Spielzug nicht funktioniert, sondern wir laufen noch was und dann noch was. Und wenn dann noch 5 Sekunden sind und es ist noch nichts entstanden, so dann nimm den Step-Back-Dreier, dann mach das. Aber es ist nicht wild. So, auch das, was sehr, sehr viele NBA-Offenses nicht auszeichnet, aber wie man die beschreiben kann, als Vogelwild. Und bei den Celtics, jede Bewegung, jeder Screen, alles hat seinen Grund. Da ist nichts Unnötiges dabei, das ist nicht zu viel, das ist nicht zu wenig. Es ist einfach genial. Also es ist wirklich eine absolute Augenweide. Ich hatte damals ein Video gemacht über Utah. Die Celtics-Team erinnert mich sehr, gerade wenn sie nicht Five-Out spielen, an dieses Utah-Team damals, was damals Video ist, damals Basketball ist Jazz. Und da lassen sich einfach sehr, sehr viele Parallelen auch erkennen zu dem, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein schönes Wortspiel mit den Celtics. Ich würde es jetzt nicht Basketball des Jazz nennen, das passt da nicht so wirklich, aber es ist eine Sinfonie. Es ist einfach wunderschön. Es ist genial.
Und es führt auch da wieder Stichwort Spacing, es führt dazu, also wir haben ja vor eingangs gesagt, die Celtics fokussieren sich schon auch sehr auf den Dreier in ihrem System, aber diese potenten Dreierschützen rundum und das häufig die Five-Out-Offense, die du halt mit Al Horford auf der 5 einfach spielen kannst, führen so häufig dazu, dass wenn sie mal zum Ring kommen und dort abschließen, dass die Abschlüsse einfach komplett frei sind. Es ist wirklich krass, wie häufig Tatum, Brown, Brockton, Smart und Co. relativ unbedrängt oder mit maximal einem Help-Defender, der irgendwie in Position ist, zum Ring kommen und dort abschließen können. Und das, ja, diese vielen Extrapässe, dieser Flow, der einfach irgendwie in dieser Offense zu sein scheint, das ist schon einfach wahnsinnig schön anzuschauen als Basketball-Connoisseur, wie wir das ja sind.
Ja, vielleicht lass uns vielleicht noch, weil wir haben ja die Celtics jetzt schon ziemlich in den Himmel gelobt die ganze Zeit, vielleicht gibt es auch 1-2 Kritikpunkte oder was heißt Kritikpunkte, vielleicht Sorgen? Hast du irgendwelche Sorgen?
Absolut.
Ist das gerade bei einem Team, was so sehr von den Dreiern lebt und wir jetzt auch anhand einiger Beispiele wie das Clippers-Spiel heute Nacht gesehen haben, wenn der dann nicht fällt, der Dreier, dann sieht's auf einmal nicht mehr so gut aus. Und wir haben es am Anfang angesprochen, die Celtics kommen nicht so oft zum Korb. Teilweise sicherlich, weil sie es nicht wollen, aber vielleicht hat das ja auch andere Gründe. Also macht dir das ein bisschen Sorgen? Leben die Celtics zu sehr von ihrem Shooting?
Das kann sehr gut sein, klar. Also das ist eine Sorge, die man wahrscheinlich haben muss irgendwo. Wir haben es jetzt mehrfach angesprochen. Also es kann halt einfach auch gut sein, dass die Celtics am Ende der Saison nicht 4 Spieler in den Top 15 der Dreier-Shooter haben. Oder dass sie nicht knapp 40% ihrer Dreier treffen als Team. Selbst wenn das nur ein bisschen regressiert, tut das ja der Offense, weil sie so sehr auf den Dreier ausgelegt ist, schon auch irgendwo weh. Auch auf einer individuellen Ebene, finde ich, kann man das haben. Kann denn Tatum diese MVP-Form, also es ist ja nicht so, dass Tatum jetzt irgendwie zu einem Top-10-Spieler aufgestiegen ist und man sich fragt, kann er das halten, wie das jetzt zum Beispiel, weiß nicht, bei Shea zum Beispiel. Auch bei Shea fragt man sich, kann er dieses Level halten? Aber Tatums Level ist ja dann nochmal krasser und nochmal höher und es würde sich noch mehr auswirken, wenn er mal eine schlechte Phase hat oder einfach generell regressiert. Bei Brown habe ich vorhin die absurden Midrange-Quoten angesprochen.
Das kann er nicht halten.
Was, wenn
das
Brown dann auf einmal nur noch, ja, wenn er nur noch 46, 47, 48% seiner
Midrange-Würfe
trifft, was immer noch super wäre. Gut, ja. Aber ja. Es wären dann halt keine 59% mehr. Ja, klar, das ist eine Sorge, die man haben muss. Das auf der einen Seite, also einfach die Frage, wie gut fällt der Dreier weiterhin? Wie gut können sich jetzt vielleicht, weil in gewisser Weise ist das natürlich was Neues, was die Celtics gerade machen. Das hatten wahrscheinlich viele Teams so nicht auf dem Schirm, dass das kommen wird. Inwiefern werden sich Teams im Laufe der Saison vielleicht auch besser darauf einstellen? Und natürlich die große Frage, Robert Williams wird bald zurückkommen.
Das ist ein guter Punkt,
Ein zentraler Spieler, vor allem für die Defense, der wahrscheinlich am Anfang irgendwie mit Minutes Restriction und so weiter, vielleicht kommt er sogar von der Bank am Anfang, das kann sein. Aber früher oder später wird der auch wieder auf seine 30 Minuten kommen und ein zentraler Teil dieses Teams sein. Und natürlich, Five Out und auch generell viel von dem, was die Celtics gerade stark macht, kannst du mit ihm halt nicht so gut spielen. Inwiefern machst du dir da Sorgen, dass das System, also dass einfach das Personal durch den Zugang von Rob Williams nicht mehr so super auf das System ausgerichtet ist?
Ich hatte über Robert Williams zuerst nachgedacht, als es um die wenigen Versuche der Celtics am Korb geht, weil das hat, glaube ich, einfach zum einen damit zu tun, dass sie halt lieber die Dreier nehmen, zum anderen aber auch, dass da niemand im Dunkerspot steht in den Angriffen. Wenn Williams wieder mehr spielt, dann werden das auch wieder mehr Versuche am Korb, weil Williams eine Menge Abschlüsse bekommen wird, eine Menge offene Versuche und dementsprechend sind die ja auch alle am Korb dann mehr oder weniger. Und dann geht das nach oben.
Auch Offensiv-Rebounds.
Ja, auf jeden Fall. Also auch da wieder, sie wollen diese Rebounds einfach taktisch nicht. Sie werfen nicht daneben und sie haben aber auch einfach nicht das Personal aktuell. Und wie gesagt, ihre Spieler sind halt auch nicht am Korb positioniert. Also auch das wird nach oben gehen. Die Celtics werden, und das ist halt so ein bisschen das, was mir, also nicht Sorgen, aber wo ich Fragezeichen habe, ist, wie sieht das aus, wenn Williams da ist? Ich will jetzt hier nicht beschwören, dass man dann offensiv schlechter ist, wenn Williams zurückkommt, aber man wird auf jeden Fall anders spielen. Und die Frage ist, ist dieses anders besser oder schlechter? Und gerade im Hinblick auf Brown und Tatum, weil diese Improvements, die Tatum gemacht hat als Driver und Finisher am Korb, sind halt auch deswegen, weil das Spacing besser ist. Und wenn das Spacing irgendwann zumindest ein bisschen schlechter wird und es dann leichter ist, zuzumauern, dann ist die Frage, wie gut kann er sich darauf einstellen und bleibt er dann auch so gut? Deswegen ist meine Meinung zu dieser Celtics-Offensive bisher, das, was sie machen, wahnsinnig gut funktioniert. Aber, dass sie noch nicht über alle Zweifel erhaben sind und ich vorsichtig bin, ob ich glaube, dass sie auch die beste Playoff-Offensive haben werden, gerade wenn sie mit einem klassischen traditionellen Center spielen. Und wir haben das auch schon über Playoff-Serien gesehen, dass dann, wenn dann mal 2, 3 Spiele am Stück die Würfe überhaupt nicht fallen wollen, dass es dann Probleme geben kann. Gerade bei einem Team, was so sehr von Würfen lebt, wie die Celtics. Also bisher wahnsinnig, wahnsinnig geil, aber ich bin noch nicht komplett überzeugt von dieser Offensive.
Es wird halt eine Frage sein, wie viel bricht weg und wie viel Neues kommt dann aber dazu. Also so eine, im Prinzip so eine Geben- und Nehmen-Geschichte. Natürlich von diesem herrlichen Ball-Movement und von diesem, du hast zu jeder Zeit 5 Shooter auf dem Feld, 5 Playmaker auf dem Feld und so weiter. Mit Rob Williams wird das so nicht mehr funktionieren. Dafür liefert er dir aber diese Roll-Gravity, die Präsenz rund um den Korb, Offensiv-Rebounds und so weiter. Vielleicht auch am anderen Ende des Feldes irgendwie mehr Blocks, mehr Transition-Opportunities und so weiter. Ja, es ist halt die Frage, es wird was wegbrechen und es wird was dazukommen. Und dann ist die Frage, wie wirkt sich das statistisch aus und welcher dieser beiden Pole überwiegt dann? Aber prinzipiell, also es gibt ja Beispiele. Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, dieses Ball-Movement der Celtics und dieser egalitäre Ansatz, der erinnert ja zum Teil stark an die Warriors, wo ich mich frage, inwiefern sind da vielleicht sogar Einflüsse aus dieser Finals-Niederlage, nicht nur auf einer persönlichen Ebene, in diesem Interview mit Tatum, das ich gelesen habe, war so ein paar von diesen klassischen Sätzen irgendwie, ja, der Stachel sitzt noch tief und ich habe den Sommer quasi wochenlang nur mit Eat, Sleep, Train, Repeat verbracht und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Faktor war sicherlich, der sowohl zum Beispiel bei Tatum auf der individuellen Ebene, aber auch in der Eingeschweißtheit dieses Teams und so, sicherlich diese Niederlage sitzt noch tief und man möchte jetzt diesen Berg erklimmen. Aber vielleicht konnte man sich auch spielerisch das ein oder andere von den Warriors abschauen. Du hast vorher die Jazz angesprochen, die in ihren genialen Offenses immer auch mit Rudy Gobert einen reinen Roller mit drin hatten. Das kann schon funktionieren. Es muss eben nur, also sie müssen es schaffen und Joe Mazzulla muss es schaffen, das System, das er jetzt erfolgreich implementiert hat für diese ersten, was sind es, 28 Saisonspiele. Robert Williams soll bald zurückkommen, vielleicht sogar noch diese Woche. Vielleicht dauert es noch ein bisschen, aber je nachdem. Aber spätestens, wenn er dann wieder als voller Teil der Rotation zurück ist, müsste es eben die entsprechenden Adjustments geben. Und ich stimme dir dazu, ich halte es nicht für ausgeschlossen und ich halte es auch nicht mal für unwahrscheinlich. Ich traue den Celtics das schon zu. Aber es ist eine neue Herausforderung und es wird eine neue Ebene sein, die sie da mit reinbringen müssen.
Es ist halt ein Luxusproblem, was die Celtics da haben, dass sie einfach jetzt schon ohne Williams so gut sind. Aber Williams' Präsenz ändert halt eine ganze Menge. Und die ganz, ganz große Frage wird sein, wie kommt man damit klar? Ist natürlich aber auch eine riesige Chance. Gerade, weil wir reden ja immer über Vielseitigkeit und es wird Serien geben, da werden die Celtics mit 5-out erfolgreicher sein und da wird Williams vielleicht auch dann ein bisschen weniger spielen. Es wird Serien geben, da braucht man einfach vielleicht diese 2 Bigs und da wird man dann mit Williams als Rollman und mehr Größe und mehr Physis bessere Chancen haben. Es ist absolut nicht so, dass wir hier irgendwie sagen wollen, dass Williams Rückkehr zu einem Problem für Boston Es wird halt, wie du hast perfekt gesagt, es wird eine neue Herausforderung. Das kann richtig gut werden. Es kann auch ein bisschen Probleme geben, sicherlich. Das wird dann die Zukunft zeigen.
Ja, dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, gibt es noch irgendwas? Ich schaue jetzt gerade auch nochmal bei mir auf den Zettel. Irgendeinen interessanten Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, aber ich hatte auch diesmal tatsächlich in meiner Recherche quasi keine Struktur. Ich habe mir mehr oder weniger wild Punkte rausgeschrieben, weil ich mir dachte, Streber. Nee, eben nicht Streber, aber so ein, du bist so der Typ, der so am Abend vor der Klausur hat er angefangen zu lernen.
Wirklich, also ich hab, ja.
Das darfst du ja nicht öffentlich sagen, Mensch. Die Leute sollen denken, dass wir richtig wochenlang uns einsperren für die Recherche, für diese Podcasts.
Das schneiden wir raus. Na,
wenn wir schon dabei sind, kann ich ja zugeben, dass ich während der Folge noch eine Trivia-Question rausgesucht habe.
Genau.
Beziehungsweise das,
sowas geht halt nicht.
Dann
Hab ich jemals keine Trivia-Frage gehabt, als wir eine Folge angefangen haben?
Ja, mehrfach.
Stimmt. Letzte Woche.
Nee, es war eine Trivia-Frage, die ich im Vorfeld schon hatte und aber irgendwie nicht so geil fand. Aber ich habe jetzt dann auch keine bessere gefunden und sie ist dann doch irgendwo interessant. Und deswegen würde ich sie dir gerne jetzt stellen. Damit würden wir aber das Hauptthema der Folge abschließen. Ja, von mir aus können wir das machen. Ich glaube, wir haben einige Punkte angebracht und diese sehr erfolgreiche Celtics-Offense ganz gut umrissen. Vielleicht nochmal ganz kurz die Bullet Points. Individuelle Verbesserungen. Vor allem bei Tatum und bei Brown, aber auch bei Rollenspielern wie zum Beispiel Marcus Smart. Die Addition von Malcolm Brogdon, die diesem Team wahnsinnig geholfen hat. Und auf einer das absurde Shooting, dass im Prinzip jeder in diesem Kader seinen Dreier trifft. Selbst Blake Griffin übrigens. Also der ist dann tatsächlich so ein Kandidat, der in dieses Leaderboard noch nicht mit reinkommt. Aber als ich gestern geguckt habe, stand Blake Griffin bei 50% Dreierquote. Inzwischen ist er bei 44,4%. Bei 1,5 Attempts pro Spiel, also auch nicht gar nichts.
Mhm.
Ja, also absurdes Shooting, eine ganz klare Rollenverteilung, eine vor allem flexible Rollenverteilung, wenn man sich das Modell des Advantage Creators, Extenders und Capitalizers vor Augen führt. Spieler, die in das von uns eben gebrandete Three Skills and D-Modell super einzuordnen sind. Ja, und das alles verbunden mit einem Coach, der dieses Fähigkeitenprofil seiner Mannschaft sehr gut zu verstehen scheint und ein System gebaut hat, das sehr auf Ballmovement, auf Dreiern, auf Spacing und aber auch irgendwo natürlich auf der individuellen Qualität seiner beiden Superstars, der von Jason Tatum und Jaylen Brown beruht. Und all das führt dazu, dass die Boston Celtics bislang die beste Offensive, die effizienteste Offensive der NBA-Historie haben. Und man darf gespannt sein, ob das so bleibt in den kommenden Wochen und Monaten.
Schön gesagt.
Vielen Dank. Und damit kommt es zur Trivia-Question. Die kommt von mir und die kommt an dich. Wir haben ja jetzt in dieser Folge auch viel über Joe Mazzulla gesprochen, der im Alter von 34 Jahren offiziell Interims-Headcoach, aber dennoch einer der jüngsten Headcoaches der NBA-Geschichte ist. Und ich werde dich jetzt nicht, da hatte ich zuerst sofort im Kopf, dachte mir so, hey, cool, ich kenne den anderen jüngsten Headcoaches. Ja, nee, das sind halt, also das sind Namen, auf die man nie im Leben kommen würde, außer vielleicht Ryan Saunders, der bis letztes Jahr noch die Timberwolves gecoacht hat. Aber ich habe mir dann mal die All-Time-Coaches angeschaut und so ein bisschen mit der Prämisse, wenn Joe Mazzulla, wenn der so weitermacht, dann wird er sicherlich in seiner Coaching-Karriere einige Siege sammeln. Und ich habe mir die Liste, die Rangliste der Coaches mit den meisten Regular Season Wins angeschaut. Und da sind natürlich ganz viele alte Namen und auch aus den Urzeiten der NBA und so weiter. Da sind aber auch einige aktuelle Namen mit drin. Und auf einige wirst du sofort kommen, unter anderem Nummer 1 auf dieser Liste, das ist, glaube ich, Common Knowledge. Aber in den Top 45 der Coaches mit den meisten Siegen befinden sich 9 Coaches, die aktuell Headcoach einer NBA-Franchise sind. Und versuchen wir doch einfach mal so viele dieser Coaches wie möglich zu nennen.
Okay. Steve Kerr?
Ja, der hat es knapp noch reingeschafft auf Platz 44.
Okay. Greg Popovich natürlich wird mit dabei
Greg Popovich
sein.
Natürlich die 1 mit 1.353 Siegen in der Regular Season, verteilt auf 27 Jahre. Das muss ich mal geben. Greg Popovich wurde Head Coach der Spurs. Der war 1997 wurde Greg Popovich Head Coach der Spurs. Da waren wir beide noch nicht geboren.
Komplett Wahnsinn.
Das ist schon echt verrückt.
Doc Rivers?
Jawohl. Und zwar auf Platz 9 mit 1.057 Siegen.
Wie heißt denn hier? Tom Thibodeau?
Yes, Sir. Der ist knapp vor Kerr. Der hat einen Sieg mehr als Kerr gesammelt bislang. Also der könnte überholt werden bald, munkelt man. Der ist auf Platz 43 mit 444 Siegen.
Mhm. Wie heißt du denn hier von den Pacers, Mavericks, ehemaliger Rick Carlisle?
Yes, genau. Rick Carlisle, der ist sehr weit oben mit dabei. Platz 14 mit 875.
Ja. Wie viel habe ich jetzt?
Du hast 5 und es fehlen noch 4.
Eric Spoelstra muss ja von Miami, ist ja auch einer der.
Yes, 673 auf Platz 21.
Hier von langjähriger Thunder Head Coach, jetzt bei den Bulls. Coaches Namen kann ich gar nicht. So allgemein so Trivia-Kram, so Namen von Spielern und sowas.
Jetzt bei den Bulls. Billy Donovan meinst du?
Wie heißt der denn? Billy Donovan.
Ist der bei den. Ja, Billy Donovan ist gerade bei den Bulls, meine ich, ne? Ja, der ist.
Ist er nicht mit drin?
Allerdings auf. Nee, der ist auf Platz 62.
Der ist nicht mit drin. Damn.
Nee, der ist nicht mit drin.
Also fehlen mir noch 3.
Genau, es fehlen noch 3. Ich kann dir auch gerne die Plätze dazu sagen. Also einmal der Platz 18 fehlt dir noch. Also wirklich ein sehr
ganz hoch
erfahrener Coach, der seit 2001 Headcoach oder 2001 erstmals Headcoach war in der NBA. Und dann fehlt dir der Platz 36 und der Platz 42.
Von den Pistons jetzt gerade hier, wie heißt du denn? Ist er Pistons Held? Wie gesagt, Coach ist überhaupt nicht meins.
Du meinst den
Raptors.
Ja, genau. Dwayne Casey.
Wie heißt er denn? Dwayne Casey. Ja. Ist es der, den du jetzt gerade meintest oder nicht?
Yes. Den man anscheinend, das ist der auf Platz 36, ja. Und den schreibt man den schreibt man ohne Y im Namen. Also den Dwayne schreibt man D-W-A-N-E.
Da gibt's noch einen. Dwayne Wade schreibt man doch auch nicht mit. Dwayne schreibt
doch,
man,
aber das, Wade schreibt man auch komisch,
an einer komischen Stelle. Ne, das Dwayne.
Ja.
Das Dwayne von, ich glaube, von Wade ist, also Dwayne Johnson und Dwayne Wade haben nicht den gleichen Vornamen. Oder?
Genau. Ja, genau. Dwayne Wade schreibt man D-W-Y-A-N-E.
Ja. Aber sorry, dass ich Dwayne Johnson hier angebracht habe. Ich weiß, ihr seid keine Bros mehr.
Der kann mich mal.
Schwieriges Thema. Erzähl kurz diese kleine Anekdote.
Als wir in LA waren im Februar, habe ich mich riesig drauf gefreut, endlich mal, jetzt, wie heißt er denn, sein Energy Drink?
Zoa,
genau.
Ja.
Zoa Energy endlich mal probieren zu können und habe es auch echt genossen und habe dann ein Foto von der Dose in meine Instagram-Story gemacht und habe The Rock markiert. Und der hat mich einfach nicht repostet. Ja. Der hat einfach nicht reagiert.
Abgehoben. Der ist einfach.
Abgehoben, der Mann.
Das war an unserem Malibu-Tag. Da konntest du Malibu gar nicht genießen, so richtig. Die ganze Zeit aufs Handy gucken, wann.
Ja, ja.
Wann kommt endlich. Ach, nee. Nee, tut mir leid. Tut mir leid für dich. Deswegen, sorry, dass ich das angesprochen habe. Zurück zur Frage. Ich weiß nicht, ist Budenholzer schon so lange im Game?
Yes. Platz 42.
Also auch nicht der ganz weit oben mit war.
Nee. Der ganz weit oben war, der war lange bei den Pacers. Er war zwischendurch bei den, so genau weiß ich es jetzt auch gerade nicht. Ich kenne ihn jetzt gerade ganz gut. Der war bei den Supersonics. Und dann bei den Trailblazers, dann bei den Pacers und inzwischen ist er angekommen bei meinen Atlanta Hawks.
Na, der ist schon so lange Coach? Wie heißt er denn?
Nate McMillan.
In Abu Dhabi. Nate McMillan hat eine, ich weiß nicht, was es ist, aber die Art und Weise, wie er, wenn er redet, wie er das betont, so die Art und Weise, wie er sich artikuliert und wie er redet, ist einfach nicht einschläfernd, aber es zieht dich sofort in den Bann. Das ist mir, das ist mir in Abu Dhabi auf der Pressekonferenz und auch dann bei der Media Availability eingefallen, die Art und Weise, wie der Stimmklang und die Stimmfarbe, sowas habe ich selten erlebt. Also das ist ganz, ganz, ganz krasser Shit. Also wenn wir den mal als Gast irgendwann
bekommen. Das Obama-Phänomen.
Genau so. Wenn wir den mal irgendwann ranbekommen für den Podcast in 25 Jahren vielleicht, dann wirst du das auch merken. Das ist verrückt. Aber krass, dass ich auf den nicht gekommen bin.
Ich rechne auch stark damit, dass Nate McMillan schon bald bei uns im Podcast auftreten wird. Also da würde ich schon von ausgehen. Da können wir ihn auch fragen, warum das mit Trae Young Offball immer noch nicht so super funktioniert.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Wenn die Leute weiter so fleißig hören und das Projekt unterstützen, dann Sky is the limit. Wie viele habe ich jetzt? Also was heißt habe ich jetzt? Wie viele haben wir jetzt?
Alle?
Schön.
Ja.
Cool.
Vielleicht noch ganz kurz für die History-Nerds unter euch, vielleicht mal die Top 5. Also gerade eben haben wir ja Greg Popovich auf Platz 1 mit 1353. Dahinter folgen Don Nelson, der lange bei den Mavericks unter anderem war, und Lenny Wilkins. Und auf Platz 4 Jerry Sloan und auf Platz 5 dann Pat Riley, Coach der Showtime Lakers. Und ein anderer bekannter Name, der vielleicht jetzt gesucht wird mental bei euch lieben Hörern, Phil Jackson auf Platz 7 mit 1155. Das heißt, Doc Rivers muss nur noch weniger als 100 Siege holen, um Phil Jackson zu überholen. Ich würde doch sagen, das ist drin.
Das ist drin, ja.
Für Doc.
Ja. Das könnte sein. Aber auch krass, dass wir Doc Rivers so gerne und oft kritisieren und dass er auch sehr häufig kritisiert wird und als Playoff-Liability schon fast bezeichnet wird. Und dann gewinnt er so viele Regular-Season-Spiele mit seinen Teams. Verrückt.
Ja, ich habe mir jetzt gerade die Playoff-Statistiken auch noch angeschaut. Und da aber, also logischerweise kann man da jetzt nicht auf die reinen Wins gucken. Das würde ein bisschen zu kurz greifen. Da wäre Phil Jackson allerdings auf Platz 1. Vor Pat Riley und Greg Popovich. Aber wenn man sich die Win-Percentage anguckt in den Playoffs, dann liegt da Steve Kerr auf dem ersten Platz mit 73,2%. Auf dem dritten Platz. Das wundert einen nicht, genau. Auf dem dritten Platz Phil Jackson mit 68,8%.
Na, weil auch Kerr, das war doch auch seine Rookie-Saison. Also die Warriors waren ja auch einige Jahre schon in den Playoffs und sind dann halt so die obligatorischen First-Round-Exits, die du halt dann hast als junges Team, wenn du gerade dann dabei bist, gut zu werden. Aber da war ja Kerr nie mit dabei. Es war ja wirklich 2014, 15 war ja seine erste Saison in Golden State und dann direkt in die Finals. Also wann war denn Kerr mal in den Playoffs mit seinem Team und ist nicht in die Finals gekommen. Sind die Warriors mal nicht in die Finals gekommen unter Steve Kerr? Nee, oder?
Boah, das ist eine gute Frage. Pass mal auf.
Die waren 5 Jahre lang in den Finals, die 4 gegen Cleveland und dann gegen Toronto. Dann war ja die ganze Verletzung, dann waren sie ein Jahr gar nicht, dann war das Play-in-Jahr letztes Jahr. Und dieser waren sie wieder Meister. Also
in der Bubble.
Da waren sie nicht mit. Curry war nicht mit in der Bubble.
Ach so, stimmt, klar. Ja, yeah. Das war diese eine desolate Saison zwischendurch. Dann waren sie.
Und das Jahr danach war Play-in gegen die Lakers, wo LeBron diesen crazy Wurf noch trifft am Ende. Und danach waren sie wieder Meister. Die waren jedes Jahr in den Finals mit Steve Kerr. Wahnsinn.
Ja, absolut richtig.
Da ist natürlich dann die Win-Percentage entsprechend hoch.
Ja, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, also übrigens Tyronn Lue auf Platz 5, was diese Win-Percentage angeht. Phil Jackson, wie gesagt, auf 3 mit 68,8%. Und zwischen Steve Kerr und Phil Jackson reiht sich also quasi ein in die All-Time-Great-Head-Coaches, ein alter Bekannter von dir aus Cleveland aus der Saison 2015-16 beziehungsweise 14-15.
Oh, damn. Oh, damn. David Blatt, der dann von LeBron abgesägt wurde. Aber 15-16 war er nicht mehr in den Playoffs dabei. Die Cavaliers standen bei 29 Siegen und 11 Niederlagen, als der entlassen wurde im zweiten Jahr. Also.
Ja, das stimmt.
Ja,
30-11 sogar. Aber 2014-15 war er, yes, schämlich. 2014-15 war eben seine einzige Saison. Übrigens auch nie wieder Head Coach seitdem. Der hat genau 2 Saisons als Head Coach fungiert in der NBA. Und das so erfolgreich und hat aber seitdem nie wieder irgendwie einen Job bekommen. Auch seltsam. Naja.
Ja, dann wären wir durch für heute, oder?
Sind wir durch für heute.
Wunderbar. Das war doch mal wieder eine sehr, sehr angenehme und gar nicht mal so lange Folge. Also wir sind jetzt hier bei 1,5 Stunden ungefähr. Coole Sache. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern ebenso wie uns. Genau an der Stelle, wie immer natürlich der Hinweis, supportet uns gerne in Form von Bewertungen auf iTunes, mit hoffentlich 5 Sterne Bewertungen auf Spotify. Wir haben jetzt die 250er-Marke. Also wir sind jetzt gerade des Rankings irgendwie bei 4,9 von 5 Sternen. Und ich glaube, 252 Leute haben uns da schon bewertet. Also vielen, vielen Dank dafür. Danke für das Feedback auf allen sozialen Kanälen. Und wir sind sehr, sehr glücklich, wie sich das alles hier entwickelt hat. Ansonsten natürlich auch die Info, wenn ihr Begleitcontent sehen wollt, dann gibt es den immer mal wieder bei mir auf YouTube dann unterlegt mit Statistiken und Grafiken und vor allem natürlich Videomaterial sprechen. Es gibt auch auf Instagram, auf Lorenzos Seite und auf meiner Seite auch das alles verlinkt in unserer Folgenbeschreibung. Wie immer gibt es eine Menge Begleitcontent. Da gibt es Reels, da gibt es Stories, da gibt es Sachen zum Abstimmen. Und auch wenn ihr natürlich Fragen habt, dann bei unseren Fragerunden, die es alle 4 Wochen gibt, kann man auch da natürlich dann ganz bequem immer die Fragen stellen. Von daher, das nur zur Info. Genau, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Thema steht noch nicht ganz fest, das überlegen wir uns noch. Und dann macht's gut, Leute.
Danke, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.